Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur 11. Folge von Recent Scares. Gleich vorweg ein Hinweis, heute kommen nicht die James Cameron 4K UHD Besprechung zu Abyss, was war es noch, True Lies und Aliens. Dazu mache ich eine extra Episode in den nächsten Wochen, also wo es nur um dieses Thema gehen wird und heute beschäftigen wir uns mit allen anderen Sachen, die sich so angesammelt haben. Ich möchte zu Beginn noch ein bisschen Meinungsmache tätigen und da würde mich auch eure Meinung so ein bisschen zu interessieren. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt hier dieses Audioformat eure einzige Quelle ist, um euch über irgendwelche Neuveröffentlichungen zu informieren. Da gibt es ja auch diverse Formate auf YouTube oder diverse YouTuber, die sich eben quasi auf Unboxings von Filmeditionen spezialisiert haben. Und das habe ich früher auch immer ganz gerne geguckt und es war immer ganz gut zu sehen, zum Beispiel, wie sieht ein Booklet aus, wie ist die Verarbeitung von einem Mediabook, bevor man das sich kauft. Und das finde ich immer durchaus ganz hilfreich, aber es ist halt so, wenn man das dann ein bisschen länger guckt und dann stellt man irgendwann fest, eigentlich haben die Leute, die das da unboxen, zumindest im deutschen YouTube-Bereich, im englischsprachigen Ausland sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus, aber auf dem deutschen YouTube-Bereich haben die Leute echt wenig Ahnung und wenig Filmwissen und auch wenig ist eigentlich kein technisches Wissen und das ist dann manchmal schon ein bisschen ärgerlich, weil letztendlich geht's ja bei so einer Heimkino-Veröffentlichung nicht nur um die Verpackung, also ist das Mediabook hochwertig verarbeitet, hat es Steelbook-Kratzer, whatever, sondern es geht ja auch eben um die Qualität der Discs, die enthalten sind, also wie ist die Bildqualität, lohnt sich ein Upgrade, wie ist der Ton, gibt's da irgendwelche Probleme bei und solche Sachen und das findest du halt auf YouTube im deutschsprachigen Bereich quasi gar nicht. Da wird gesagt, ja, hier, oh, schönes Covermotiv, hier ist noch ein schönes Covermotiv, ich habe mir gleich alle geholt und das war's. Und da wird kaum kritisch auch auf die Dinge eingegangen, die dort vorhanden sind. Also wenn da irgendwie welche Fehler vorliegen und sowas, dann wird das einfach gar nicht erwähnt und das ist halt schon irgendwie nutzlos, dann finde ich persönlich. Und gerade wenn es, wie gesagt, um die technischen Specs geht, irgendwie, ne, was wurde dort verwendet, welche Transfer wurde dort verwendet in Sachen Bildqualität und so weiter. Und da hörst du nichts drüber und das ist halt schon echt ein bisschen, ja, bringt mir im Endeffekt nichts. Und jetzt hat sich in letzter Zeit eben auch noch so, ja, eingebürgert, sage ich mal, dass diese Leute jetzt auch glauben, irgendwie ihre politischen Meinungen irgendwie verbreiten zu müssen und nicht bei ihren Leisten bleiben zu müssen, um aus der Schuster-Sicht zu sprechen. Und das ärgert mich dann auch wieder. Das ist gerade wieder jetzt ein Video, weil wir jetzt auch gleich über Chucky reden werden, über die Serie. Habe ich gestern wieder ein Video gesehen, da habe ich bestimmt auch 3 Kommentare oder so drunter gesetzt, weil mich das so aufgeregt hat. Also nicht falsch verstehen. Es muss nicht jeder oder jede alles gut finden. Niemand muss gendern. Alle, die wollen, können gendern. Solche Sachen, ne? Und das ist alles Geschmackssache. Jeder muss da selber wissen, wie er sich da in die Gesellschaft eingliedert, wen er in die Gesellschaft eingliedert und wie sehr. Da will ich jetzt gar nichts weiter groß zu sagen. Ihr wisst ja selbst, wie wir dazu stehen und so weiter. Brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber es gibt dann halt auch so ein paar Punkte, da werden dann Videos produziert zu, und wie woke ist jetzt Disney geworden und wie woke sind jetzt alle unsere Serien geworden, wie woke sind jetzt alle unsere Videospiele geworden und das ist so, kann man auch alles kritisch sehen und natürlich wird da auch viel seitens der Produzenten natürlich so hingelegt, wen wollen wir ansprechen damit, welches ist die Zielgruppe, wie machen wir diese Zielgruppe glücklich und so weiter und so fort. Das ist klar, dass das manchmal auch ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen wird, aber dann hörst du so eine Aussagen, wo ich mir denke, so okay, also wie gesagt, das Video, ich will die Person jetzt hier nicht outen, welche Person das war, auf YouTube in dem Kanal hat eben über die Chucky-Serie gesprochen, über die wir wie gesagt gleich reden werden und da ging es dann auch darum, ja, wie kann es sein, dass da so viel LGBTQ drinne ist und dass die Hauptfigur schwul ist und dass es nur darum geht, dass die Hauptfigur schwul ist, hat dann selber erkannt, dass der Macher, der Schöpfer von Chucky, Don Mancini, dass der selber homosexuell ist und dass der auch seine Kindheit damit verarbeitet. Und Kunst ist ja in der häufigen, in seiner besten Form ja eher eine Verarbeitung von Geschehnissen und Perspektiven des Künstlers und nicht von Perspektiven des Publikums. Und das da hat die Person dann auch nicht kapiert. Also natürlich verarbeitet Don Mancini dann auch seine eigene Vergangenheit, seinen eigenen Umgang, seine Erfahrungen, die er in der Highschool hatte und so weiter mit. Und das wird dann, nee, das ist ihm dann alles zu schwul und so weiter gewesen. Und das ging dann irgendwann so weit, dass er noch kurz auf die anstehende Romeo und Julia-Verfilmung einging, ne? Und das meinte dann, das könne ja nicht sein, dass so eine Figur wie Julia plötzlich von einer schwarzen Darstellerin gespielt wird. Das könne ja nicht sein. Das ist ja so, als würde man eine Biografie oder ein Biopic über Donald Trump machen und der würde plötzlich von einer schwarzen Person gespielt werden, was auch, finde ich, unproblematisch wäre. Aber allein anhand dieses Vergleiches, eine reale Person mit einer fiktiven Romanfigur von Shakespeare zu vergleichen, ist halt schon Schwachsinn. Ne? Also wenn jetzt eine Julia nicht mal schwarz sein darf, also da merkt man halt schon, da habe ich immer ehrlich gesagt drunter geschrieben, dass das ist halt Rassismus durchgespielt. Ne? Also wenn eine fiktive Figur weiß sein muss aus seiner Perspektive, weil ihn das dann mehr antörnt oder was auch immer. Also Leute, ich weiß nicht. Was ist eure Meinung? Guckt ihr euch so Unboxing-YouTuber an und was haltet ihr von denen? Ich finde, die sind alle, ja, sehr, das ist immer das Lustige, die reden immer alle davon, dass irgendwie irgendwelche Medien gleichgeschaltet sind und so weiter und dabei sind die alle gleich und erzählen dieselbe Plürre. Aber naja, was soll's, war jetzt meine persönliche Meinung, müsst ihr auch nicht teilen, ist für mich natürlich überhaupt kein Problem und ich würde sagen, wir steigen jetzt so in die Veröffentlichung der letzten Wochen ein, natürlich wieder nicht alle, weil ich einfach wieder viel zu viele Sachen angehäuft habe, aber wir werden schon einen großen Teil heute abdecken zusammen. Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, fangen wir doch auch direkt damit an, nämlich mit der Chucky-Serie, von der die ersten beiden Staffeln jetzt von Turbine Medien in Deutschland erst veröffentlicht wurden im Media-Book. Ja, ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht der allergrößte Chucky-Fan bin und mir nur die wenigsten Sachen aus der langlebigen Filmreihe gefallen haben. Ich hatte aber durchaus Interesse jetzt an dieser Serienumsetzung des Materials, zumal eben auch mit Don Mancini, der Schöpfer der ganzen Reihe, an der Produktion maßgeblich beteiligt war. Und ja, wie eben erwähnt, Turbine Medien hat nun die ersten beiden Staffeln der Serie auch für den deutschen Heimkino-Markt veröffentlicht und ich habe mir für diese Folge zunächst mal die erste Staffel samt des Mediabooks angesehen. In der nächsten Folge wird es dann um die zweite Staffel gehen. Und das erste gleich vorweg. Das Schöne an der Chucky-Serie ist, dass sie eben kein Reboot im herkömmlichen Sinn ist, sondern sich auf nahezu alle bisherigen Filme bezieht. Und in der ersten Staffel geht es um den jugendlichen Jack Wheeler, der auf dem Flohmarkt eine alte Good Guy-Puppe kauft. Und auf den ersten Blick ist auch alles normal, alles harmlos. Aber auf den zweiten Blick entpuppt sich das Spielzeug jedoch als Chucky, die Mörderpuppe, die besessen ist vom Geist des Serienkillers Charles Lee Ray. Ja, und es beginnt dann eine derbe Mordserie, die dunkelsten Geheimnisse der Stadt und ihrer Bewohner ans Licht bringt. Und Chucky läuft zur Höchstform auf und versucht, den Einzelgänger Jake für seine Morde einzuspannen. Ja, und was soll ich sagen? Die Serie trotzte quasi meinen Vorurteilen, nachdem ich nach der ersten Folge noch etwas fremdelte mit dem Konzept, ging das dann für mich im Verlauf der restlichen Staffel vollkommen auf. Dabei basiert die Serie vor allem auf zwei, ich würde sagen, einschneidende Zeitpunkte in der Filmreihe. Denn zum einen öffnet sich die Serie vielen aktuellen Themen wie Diversity und eben auch der LGBTQ+-Community. Das ist ein Ansatz, der quasi seit Seed of Chucky verfolgt wird, für den eben Schöpfer Don Mancini damals erstmals auf dem Regiestuhl Platz nahm und den eigenen Umgang oder den Umgang mit seiner Umwelt in Bezug auf seine eigene Homosexualität sozusagen darstellte, aber auch eben die Inklusion von Transgender-Themen hielt dort Einzug und so bekommen wir jetzt hier erstmal in der Serie erfrischend andere Teenager zu sehen mit erstaunlich authentischen Problemen und Motiven, was mir doch wirklich ausdrücklich sehr gut gefallen hat. Ein weiterer Punkt aus der Vergangenheit, also aus der Filmreihe, war dann der in Cult of Chucky geborene Ansatz, das Universum der Mörderpuppe und ihre Möglichkeiten deutlich zu erweitern. Ich will jetzt auf den Punkt nicht weiter eingehen, weil das würde ein bisschen spoilern, aber das wurde in der Serie wirklich, wirklich gut umgesetzt. Und zudem gibt es auch endlich mehr Hintergründe zu Serienmörder Charles Lee Ray. Das waren auch so Sachen, die mir bis dato immer gefehlt haben, so ein bisschen in dem Film. Da sich die Serie auf nahezu alle Filme bezieht, wurde auch genug Raum gelassen, um beliebte Figuren aus der Vergangenheit wieder an Bord zu holen. So tauchen hier Fiona Dourif auf, Jennifer Tilly oder gar Alex Vincent in ihren altbekannten Rollen und holen damit auch die alten Fans ab. Aber auch die Neuzugänge im Chucky-Universe, die machen ihre Sache ordentlich, wie der genre-erfahrene Final Destination-Hauptdarsteller Devon Sever. Das war auch richtig gut. Da ist eigentlich niemand so richtig rausgefallen, außer vielleicht, ja, etwas weniger gut gefallen hat mir so ein bisschen der Hauptdarsteller, Zachary Arthur, der eine, ja, für mich irgendwie seltsame, nonverbale Ausdrucksweise an den Tag legt. Also der, ja, man könnte auch sagen, das ist ein dezentes Overacting, was da so ein bisschen drin ist. Also wenn er so sein Gesicht so ein bisschen verzieht und die Mimik da dazu kommt und so, das war jetzt nicht weiter störend, aber ich fand es ein bisschen auffällig und ich weiß jetzt einfach nicht, ob es an der Qualität des Schauspielers liegt oder ob es einfach vielleicht auch seine Person ist. Wie auch immer, wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr mir mal eure Meinung dazu machen. Vielleicht ist es auch mir jetzt nur so aufgefallen. Auf jeden Fall hat es die Serie für mich sogar geschafft, mit den etwas schwächeren Filmen der Reihe retrospektiv so ein bisschen versöhnlicher umzugehen. Und top kommen auch handgemachte Chucky-Puppen zum Einsatz und auch, die, glaube ich, von teilweise bis zu 6 Leuten gesteuert wurden. Und auch in Sachen Gewaltdarstellung und Geschmacklosigkeiten musste man sich für die Serie überhaupt nicht zurückhalten. Sogar die meisten Effekte sind handgemacht, also da kann man echt nicht meckern. Und ebenfalls für mich persönlich wichtig war, dass die Handlung sich jetzt nicht ewig und durch überlange Episoden streckt. So gibt es hier jetzt 8 Episoden mit je 40 bis 45 Minuten Laufzeit, was aus meiner Sicht ziemlich ideal war. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die 2. Staffel, die ich jetzt mir in den nächsten Tagen und Wochen ansehen werde. Abschließend noch ein paar Dinge zum Mediabook. Turbine Medien hat eben jetzt die 1. Staffel, die 2. natürlich auch, in 3 verschiedenen, unterschiedlich limitierten Mediabooks aufgelegt, in denen jeweils die 1. Staffel auf 2 Discs aufgeteilt wurde. Die Mediabook-Verarbeitung ist wieder absolute Spitzenqualität, vom eingenähten Booklet über die stabile Verarbeitung, scharfe und hochauflösende Bebilderung im Booklet auf dem Cover und auch wieder Spotlight-Einsatz auf dem Cover. Das ist, muss man so sagen, ist absolutes Spitzenniveau hier von Turbine. Dazu gesellt sich mal wieder ein Booklet von Tobias Hohmann, das sich mit den Hintergründen der Serie und deren Entstehung auseinandersetzt. Es gibt einen Episodenguide mitgeliefert, aber vor allem auch einen spannenden Abriss über alle bisherigen Filme der Chucky-Reihe. Also besser geht's wirklich nicht. Und auch die Bildqualität der Blu-rays ist sehr gut und auch der Ton überzeugt. Ihr könnt die Serie in einer sehr guten deutschen Synchronfassung oder im englischen Original mit deutschen oder englischen Untertiteln schauen. Ich bin persönlich wirklich sehr begeistert von dieser VÖ. Für die Höchstwertung hätte ich mir nur noch ein paar mehr Extras gewünscht auf den Blu-rays. Die Serie bekommt von mir so, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, sag mal, 1. Staffel bewegt sich so zwischen 3,5 und 4 von 5 Sternen. Die VÖ von Turbine Medien bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit Baby Assassins 1 und 2 aus den Jahren 2021 und 2023, die im Double Feature Mediabook bei der Busch Media Group veröffentlicht wurden. Vielleicht erstmal kurz die Inhaltsangabe zum ersten Teil. Ich lese sie mal kurz vor. Die sexy, verpeilte Chisato und die kampfbegabte, schüchterne Mahiro haben es faustdick hinter den Ohren, denn sie arbeiten nach ihrem Schulabschluss als Auftragskillerinnen. Dabei richten sie regelmäßig eine Menge Chaos an. Als sie sich dann auch noch mit einem mächtigen Gangsterboss anlegen, eskaliert die Situation und die beiden Baby-Assassins müssen sich durch scharenweise Yakuza schnetzeln, um ihre Haut zu retten. Ja, mit Baby Assassins hat der Regisseur Yugo Sakamoto aus meiner Sicht eine wirklich interessante Filmreihe etabliert, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich originell wirkt in der Umsetzung. dann aber durchaus kreative Wege einschlägt. Also gerade der erste Teil lebt dabei vor allem aus der gelungenen Mischung aus härterer Action und dem alltäglichen Slice of Life der beiden Protagonistinnen Chisato und Mahiro. Das kennt man vielleicht auch aus vielen japanischen Anime zum Beispiel, das ist ja auch das Slice of Life ein sehr beliebtes Genre, also eben der Umgang mit Alltagssituationen. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt so ein übergeordneter Handlungsstrang, sondern wir steigen einfach mitten ein und begleiten die Protagonistinnen auf ihrem Erlebnissen im Alltag. Und gerade hier die beiden Hauptfiguren, Chisato und Mahiro, die sind wirklich ultra sympathisch und man teilt auch wirklich gerne die noch so langweiligsten und gewöhnlichsten Momente mit ihnen. Also man konnte in den letzten Monaten vermutlich kaum sympathischere Figuren erleben als die beiden Japanerinnen. Und so bietet Baby Assassins bei aller manchmal gegebenen Trockenheit wirklich viel Witz und nette, wenn auch dosierte Action. Das hat alles viel Charme und ist einfach mal was anderes. Also ich hatte da irgendwie auch kein Problem mit dem Einsatz vom digitalen Blut oder anderen Budgetsparmaßnahmen. Etwas schwächer fand ich das schon den manchmal ziemlich weirden Musikeinsatz, aber das sind wirklich bei so einem Film dann echt Nebensächlichkeiten gewesen. Also wer Bock auf einen sympathischen und erfrischenden Feelgood-Film hat, der sollte sich auf jeden Fall Baby Assassins mal ansehen. Ja, und im zweiten Teil konnten Chisato und Mahiro dann einen Banküberfall vereiteln, aber sie werden dann aufgrund des Verstoßes gegen den Assassinenkodex suspendiert und müssen dann erneut auf Jobsuche gehen. Und bei all dem Stress haben es dann auch noch zwei Nachwuchskiller auf die beiden Teenagerinnen abgesehen. Und im zweiten Teil der Baby Assassins Reihe bekommt man dann einfach, kann man so sagen, more of the same. Aber das ist durchaus positiv zu verstehen. Unsere beiden Auftragskillerinnen durchleben wieder viel Spaß, aber auch jede Menge Alltagslangeweile. Und das hat dann wieder eine gehörige Portion Humor, vielleicht sogar noch etwas mehr als im Vorgänger. Auch die Action hat mir prinzipiell etwas besser gefallen. Allerdings wurde die Häufigkeit aufgrund der Storyline dann deutlich reduziert. Und die Ergänzung um ein männliches Duo als Pendant hat mir schon ganz gut gefallen. Allerdings haben mir die beiden etwas zu viel Screentime bekommen. Ich hätte da lieber noch ein bisschen was von abgeschnitten und Chisato und Mahiro zugute geschrieben sozusagen. Dafür wirkt die Fortsetzung inszenatorisch hochwertiger, auch zum Beispiel was den Einsatz von Effekten angeht. Insgesamt hat mir das Sequel aber ein Stückchen weniger gefallen, aber dabei handelt es sich dann wirklich nur um ein paar Nuancen. Ich hatte trotzdem jede Menge Spaß und freue mich auch schon auf den dritten Teil, der für Herbst oder September, glaube ich, 2024, zumindest erstmal in Japan angekündigt wurde. Aber ich gehe davon aus, dass die Busch Media Group auch diesen Teil irgendwie bei uns veröffentlichen wird. Die Busch Media Group hat Baby Assassins 1 und 2 jedenfalls in zwei verschieden gestalteten Double Feature Mediabooks veröffentlicht. Sprich, ihr bekommt gleich beide Teile in einem Mediabook zusammen, was ich ziemlich gut finde. Als Cover gibt es ein gezeichnetes Motiv von Hayley Morris oder ein hellblaues Motiv mit einem Promoshot der beiden Hauptdarstellerinnen. Ich persönlich finde eigentlich beide Varianten ganz schick. Die Mediabooks sind wie gewohnt limitiert und auch nummeriert. Und aus technischer Hinsicht sind mir bei den beiden Blu-rays eigentlich keine wesentlichen Dinge aufgefallen. Sowohl die Bild- als auch die Tonqualität war mehr als ordentlich, so im Blu-ray-Durchschnittsniveau. Dazu könnt ihr die Filme im japanischen O-Ton schauen mit deutschen Untertiteln oder eben direkt in der zugegebenermaßen nur mittelmäßigen deutschen Synchronfassung. Ich empfehle hier ganz klar Ersteres. Zudem hat das Mediabook ein recht umfangreiches Booklet spendiert bekommen mit durchaus lesenswerten Texten über die Beteiligten, über Yakuza-Filme und noch mehr von Asia-Kino-Experte Mark Hairapetian. Ja, aus meiner Sicht ein wirklich gutes Gesamtpaket und wer mal vielleicht so einen Geheimtipp sehen will oder mal sich von so einem Film überraschen lassen will, kann hier auf jeden Fall mal reinschauen. Der erste Teil bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen, der zweite Teil bekommt von mir 3 von 5 Sternen und die VÖ hier im Double Feature Mediabook bekommt von mir sogar 4 von 5 Sternen. Ja, die meisten von euch dürften Jeremy Sauniers harten Thriller Green Room bereits gesehen haben. Immerhin hat dieser ja auch schon wieder 8 Jahre auf dem Buckel und hat ja auch eine normale Heimkino-Veröffentlichung in Deutschland von, ja, heute Leonine, damals Universum, spendiert bekommen. In England hat nun aber das immer beliebter werdende Boutique-Label Second Sight den Film in einem schönen Boxset mitsamt einer UHD-Disc veröffentlicht. Aber dazu gleich mehr. Erstmal nochmal ein paar Infos zum Film für diejenigen, die diesen noch nicht gesehen haben. The Ain't Rights sind eine Band, die dem Punk leben. Auf Tour tingelt die Band von Örtchen zu Örtchen. Als ein versprochener Gig nicht stattfindet, spielt die Band in einem von Neonazis durchlaufenden Club. Als die Bandmitglieder nach ihrem Auftritt Zeugen eines Mordes werden, geht es nur noch darum, die Lokalität lebendig zu verlassen. Denn ein glatzköpfiger Schlägertrupp ist schon auf dem Weg, um die Spuren des Tatorts zu beseitigen. Ja, der Horrorfilm Festival Kracher von 2015 war tatsächlich ein echter Überraschungshit von Blue Ruin Regisseur Jeremy Saulnier. Nach einem ruhigen Einstieg steigt die Spannungskurve des Thrillers ziemlich rasant. Die Geschichte bleibt dabei stets kompakt und auch übersichtlich und auch ziemlich griffig. Der Regisseur gibt seinen jungen Akteuren, aber auch den Widersachern teilweise sehr persönliche Momente und schafft so eine ja weitestgehend authentische Atmosphäre, die für eine stetig wachsende Bedrohung sorgt, der am Ende lediglich so ein bisschen der finale Payoff fehlt. Aber bis dahin lässt Green Room auf jeden Fall keine Zweifel an der eigenen Energie, an der Power und der Dynamik aufkommen. Der Mangel an einem größeren Finale oder einem prägenden Highlight ist aber auch wirklich die einzige Schwäche, die man Saulniers Film aus meiner Sicht vorwerfen kann. Vor allem audiovisuell glänzt der Film, der Soundtrack und auch der Score, die unterstützen die Stimmung des Films beispielsweise beinahe in Perfektion. Dazu liefert Sean Porter als Kameramann stellenweise wirklich überragende Bilder ab. Hier steckt die Gewalt wirklich drin in Bild und Ton. Und wir reden hier noch gar nicht von der tatsächlichen Gewalt, die man auf dem Screen geliefert bekommt. Denn auch diese ist wirklich beachtlich. Ich habe den Film damals im Kino gesehen und nicht wenige Kinobesucher haben damals ihren Blick bei der einen oder anderen Szene angewidert vom Geschehen entfernt. Und dabei zeigt ja Saulnier zwar wirklich eindringende Gewaltmomente, die aber nie zum reinen Selbstzweck gezeigt werden. Auch läuft nur wenig nach Schema F in Green Room ab. In der Tat weiß man nur selten, was genau wann passieren wird. Es gibt einige Überraschungen, auch wenn diese zuweilen vielleicht so ein bisschen an der Logik des Films nagen. Dazu nutzt der Film seine begrenzte Location wirklich fantastisch aus. Spielt halt in wenigen Räumen mit einem begrenzten Außenareal dazu. Das macht er wirklich gut. Und obwohl Green Room auf dem Papier ein klassischer Backwoods-Thriller ist, wirkt er eben auf der Leinwand, aber auch im Heimkino alles andere als abgenutzt. Diese Wrong Place, Wrong Time Thematik zur falschen Zeit am falschen Ort, die ist ja wirklich hinlänglich bekannt, funktioniert hier jedoch irgendwie erfrischend anders, was auch ein Verdienst der guten Besetzung ist, insbesondere der ja mittlerweile leider verstorbene Anton Yelchin, Imogen Poots und auch Macon Blair, die fallen hier enorm positiv auf. Dass man dann mit Patrick Stewart als Anführer der Neonazis auffangen kann, ist dann schließlich die Spitze des Eisbergs. Was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist, dass der Film zwar einige One-Liner liefert und hier und da auch mal ins Comic Relief abdriftet, aber ansonsten seine Thematik und seine Story wirklich sehr ernst nimmt. Ein derartiger Umgang ist ja dann natürlich auch immer ein bisschen förderlich für die richtige Stimmung, also für die düstere Atmosphäre. Also, der Jeremy Saulnier hat mit Green Room wirklich einen tollen Film abgeliefert. Danach kam ja leider der eher mittelmäßige Hold the Dark erstmal. Aber Green Room selbst ist jetzt trotz kleiner Schwächen, da hat er definitiv das Potenzial zu einem Film, an den man sich in vielen Jahren noch erinnern wird. Das ist auch so ein richtig schöner Midnight-Movie für Nachtschwärmer. Kann man nachts um irgendwie nach Mitternacht einlegen und der glüht nur vor Adrenalin. Also den unbedingt mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht getan habt. In England wurde der Film nun, wie erwähnt, vom Label Second Sight aufgelegt, die in den letzten Monaten ja schon zahlreiche tolle Editionen rausgebracht haben und vor allem in der Regel mit einer UHD als Highlight. Und so ist es eben auch bei Green Room der Fall. Die Limited Edition kommt in einem sehr stabilen und dicken Pappschuber daher, der mit tollen Artworks von dem Künstler Adam Stothard daherkommt. In dem Pappschuber befindet sich zunächst ein Papp-Digipack, das ebenfalls gestalterische weitere Designs von Stothard enthält. Im Digipack befinden sich dann eine UHD und eine Blu-ray. Des Weiteren befinden sich 6 nette und große Artcards in der Box. Das Highlight ist aber das wirklich dicke und umfangreiche beigelegte Buch. Es umfasst 120 Seiten und liefert zahlreiche lesenswerte Essays und Analysen zum Film ab. Allerdings, das erwähne ich natürlich dazu, ist es alles auf Englisch. Das Buch hat ein schönes Layout und ist, ja, es ist einfach wirklich sehr schön gestaltet. Die UHD, die liefert eine echt gute Bildqualität. Das Bild ist sehr natürlich und filmisch, aber so ein richtiges UHD-HDR-Feeling kam jetzt auch nicht auf. Das muss man auch dazu sagen, was vielleicht auch so ein bisschen an der Machart des Films liegen mag. Der Sound überzeugt und kommt sehr wuchtig daher, was natürlich gerade bei der Präsentation des harten Soundtracks auch wichtig ist. Der Film liegt im englischen Originalton vor und lässt sich auch englisch untertiteln. Als Tonspur steht ein 5.1 DTS HD Master zur Verfügung. Ein weiteres Highlight sind die neuen Extras, die hier scheinbar Second Sight exklusiv vorliegen. So gibt es ein 30-minütiges Interview mit Regisseur Jeremy Saulnier, ein 15-minütiges Interview mit Caleb Turner und auch ein ebenso langes Interview mit dem Komponisten des Scores vor. Aber das war es noch nicht. So gibt es auch einen neuen Audiokommentar und ein Video-Essay von Thomas Caldwell über die Präsentation von Subkulturen im Film. Und on top gibt es noch das alte 10-minütige Making-of aus dem Archiv, also in der Summe ein richtig starkes Gesamtpaket, das aktuell um die 47 Euro kostet. Und gerade im Vergleich zur deutschen Blu-ray von Universum, die lieferte zwar auch eine, ja, anständig gute Bildqualität ab und eben auch eine deutsche Tonspur für Synchrongucker, aber gerade auf Seiten der Extras eher kleine Kost, so gab es dort nur ein paar einminütige Featuretten, die letztlich aus dem eben genannten 10-minütigen Archiv-Making-of bestanden. Der Film bekommt von mir auch im Rewatch 4 von 5 Sternen und die VÖ von Second Sight bekommt von mir ebenfalls 4 von 5 Sternen. Kommen wir nun zu einer recht spannenden Veröffentlichung, weil ich sie ja nicht so ganz verstanden habe, aber es scheint wohl ein rechte Ding zu sein, und zwar der französische Film Baisez-moi aus dem Jahre 2000, der hier in einem Scanovo-Case von Studio Canal bzw. Arthouse neu aufgelegt wurde. Aber dazu gleich mehr. Der Film Baisez-moi von Virginie Despont sorgte in Frankreich ja gleich zweimal für einen handfesten Medienskandal. Zunächst als Buchveröffentlichung und dann im Jahr 2000 als Filmadaption erhitzte ja dieses kontroverse Werk die Gemüter, würde ich mal sagen. Es ging sogar so weit, dass Anhänger der Rechten in Paris für ein Verbot des Films auf die Straßen gegangen sind. Und in Australien wurde der Film sogar aus dem Verkehr gezogen. Aber worum geht es in Baisez-moi eigentlich? Hass und rohe Gewalt prägen den Alltag von Manu und von Nadine. Nachdem Manu mehrfach vergewaltigt worden ist, erschießt sie im Affekt ihren Bruder. Unterdessen tötet Nadine im Streit ihre Mitbewohnerin und muss mit ansehen, wie ihr bester Freund erschossen wird. Auf ihrer Flucht treffen die beiden Frauen aufeinander und beschließen, gemeinsam Rache an der von Brutalität und Härte geprägten Gesellschaft zu nehmen. Allein das Töten bringt ihnen die sadistische Genugtuung, die sie am Leben hält. Ja, ich glaube, Virginie Despont wusste schon lange vor Release ihres Regiedebüts, dass sich jene Filmmischung aus Porno und Gewalt zu einem Skandal entwickeln würde. Und so kam es, dass der billig gedrehte Film im Herkunftsland Frankreich eben eine Kontroverse und Debatte auslöste, die zunächst in einem regulären Kinostart mündete, aber letztendlich auf richterlichem Beschluss in Pornokinos endete. So viel Aufregung um einen Film, der vieles ist, aber vor allem eines nicht: gut. Manu und Nadine, das sind eben zwei junge Frauen, mit denen das Leben bis dato ziemlich schlecht gemeint hat. Die sind irgendwo gefangen zwischen Prostitution, Gewalt und Drogensumpf und sie wissen keinen Ausweg daraus, bis sie eben aufeinandertreffen und diesen brutalen Feldzug durch Frankreich starten. Das klingt ja etwas nach Bonnie und Clyde und vielleicht auch ein wenig nach Oliver Stones Natural Born Killers. Doch Baisez-moi kann weder mit dem einen noch mit dem anderen irgendwie einen Vergleich standhalten. Despont hat den Film vor allem aus Kostengründen in schmierige 90er Jahre Porno, Soap Opera, Home Video Optik abgedreht. Das passt zwar irgendwie tonal zum Film, ist aber einfach nur anstrengend und lässt eventuelle Intentionen des Films dann auch früh abstürzen. Der Soundtrack kann dagegen gut mithalten und weiß auch zu gefallen. Desponds Absicht war es wohl, so eine Art Arthouse-Home-Video zu produzieren, doch der Film erreicht schon bei allen handwerklichen Mängeln auch inhaltlich, für mich zumindest, nie das Niveau, um für Interesse zu sorgen. Der Film will einfach ein Skandal sein, dafür zeigt er dann eben Hardcore-Sex inklusive massig Blowjobs und Penetration in Großaufnahme. Das ist, hat mit Erotik oder Romantik nichts zu tun, ist auch nicht so gewollt, sondern ist dann eben kühle Porno-Ästhetik. Dazu gibt's blutige, aber mies inszenierte Ballerorgien. Ja, und an manchen Stellen verstehe ich den Skandal dann sogar. Zumindest wird man sich die Frage stellen dürfen, ob ein Film Vergewaltigung mit expliziten Hardcore-Szenen darstellen muss, aber darüber kann man sich herrlich streiten, was vermutlich eben auch das Ziel des Films war. Der Film ist zwar in manchen Momenten durchaus kurzweilig, spult dann aber letztlich nur repetitiv Schießereien und Hardcore-Sex-Szenen im Wechsel ab. Das könnte provozieren, aber eben nicht, wenn man den Zuschauer förmlich mit der Häufigkeit erschlägt. Und Baisemeaux schafft es früh, dass einem die Protagonistinnen auch völlig egal sind, denn Empathie lässt der Film nicht zu. Nicht mal eine feministische Absicht ist aus meiner Sicht zu erkennen, auch wenn sie definitiv gewollt war. Da Teile des Casts und der Crew aus dem Hardcore-Porno-Bereich stammten, war auch das Talent vor und hinter der Kamera, sagen wir mal, nicht von allerhöchster Güteklasse. Tragisch im Zusammenhang mit dem Film ist, dass sich die Hauptdarstellerin Caroline Lancôme 2005 das Leben nahm. Ja, aber selbst als reine Exploitation funktioniert Baisemeaux nicht, denn auch Ironie lässt sich mit einer Ausnahme, zum Beispiel in der Salami-Szene, wenn ihr den Film kennt, lässt sich sonst nicht erkennen. Stattdessen versucht sich das Pond eben im Pathos aber in Videooptik, und darauf muss man auch erstmal kommen. Ausgerechnet in Deutschland entwickelte sich dann Baisemeaux nicht zum Skandal, und das hat auch einen Grund. Der Film wurde seinem damaligen Hype überhaupt nicht gerecht und ist letztendlich einfach nur, ja, ein ziemlich schlechter Film, auch wenn das vielleicht alles ganz gut gemeint war. Studio Canal und die Arthouse-Sektion haben Baisemeaux vor kurzem dann wieder veröffentlicht. Es gab den Film eben schon mal in einer limitierten Auflage der Kino-Kontrovers-Reihe. Die damalige Veröffentlichung kam auch im Mediabook daher, bot neben dem Hauptfilm auf Blu-ray auch noch die Dokumentation Mutante, oder Mutante, ich bin französisch, Leute, tut mir leid, habe ich in der 10. Klasse abgewählt, Mutante, ich weiß nicht, ob man die Endung noch mitspricht, auf jeden Fall, eine Dokumentation der Regisseurin aus dem Jahr 2009 war hier als Bonus mit auf DVD. Das umfangreiche Booklet beschäftigte sich damals mit einer Analyse des Films und der Zensurthematik, und als Extra gab es ein sehr interessantes Making-of zum Film, das auch besser war als der Film selbst. Die VÖ von Arthouse kommt nun in einem transparenten Scanovo Keepcase daher. Das Cover-Artwork in weiß, pink und schwarz ist dabei nur mittelmäßig schick, finde ich. Aber der Inhalt ist ja letztendlich auch das Wichtige. Und dazu sage ich gleich vorweg, wer Besitzer der alten Kino-Kontroversauflage ist, bekommt hier absolut nichts Neues geboten und kann den Release auch getrost ignorieren. Eine große Überraschung ist es auch nicht. Wie erwähnt, wurde der Film auf Video gedreht in ziemlich schlechter Qualität. Und daran ändert auch eine Blu-ray nichts. Der Film sieht weiterhin, und das ist ja das Stilmittel, wie eine frühe 90er Jahre Soap Opera in Videoästhetik aus. Was allerdings gut zur Geltung kommt, ist, dass der Film ohne künstliches Licht gedreht wurde. Aus meiner Sicht ist es auch der einzige visuelle Reiz des Films. In Sachen Tonspuren gibt es hier ein deutsches DTS HD Master und den auf jeden Fall zu empfehlenden französischen O-Ton im PCM Stereo 2.0. Der Film lässt sich deutsch untertiteln. Als Extra ist auch hier das knapp 40-minütige Making-of enthalten, das wie gesagt durchaus sehenswert ist und spannender als der Film selbst. Der Edition ist ein Booklet beigelegt, das sich mit den Hintergründen zum Film auseinandersetzt, aber auch ein aktuelles Interview mit der Autorin und Regisseurin enthält. Im Grunde ist es kein schlechtes Paket, allerdings fehlt hier eben die DVD mit dem Film Mutante, die der Kino-Kontrovers-Edition beigelegt war. Der Film bekommt von mir 1,5 von 5 Sternen und die VÖ hier von Studio Canal und Arthouse 3 von 5 Sternen. Ja, machen wir weiter mit Velocipastor aus dem Jahre 2018, der jetzt von der Busch Media Group im Mediabook erstmals in Deutschland aufgelegt wurde. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben vor vielen Jahren hier bei uns im Podcast bereits mal diese herrliche Trash-Perle Velocipastor amüsiert besprochen und nun eben nach langer Zeit hat es der Film dann endlich offiziell nach Deutschland geschafft, hat sogar Mediabook-Release spendiert bekommen von der Busch Media Group, aber für diejenigen, die unsere Besprechung von damals nicht kennen und nicht wissen, worum es in dem Film geht. Der trauernde Pastor Dark zweifelt an seinem Glauben und reist nach China. Zufällig gelangt er an eine Kralle mit magischen Kräften, die ihn in einen Dinosaurier verwandelt. Gottesdiener bei Tag, rasender Rex bei Nacht, der Velocipastor. Zusammen mit der barmherzigen Bordsteinschwalbe Carol nimmt Dark den Kampf gegen Zuhälter und tödliche Ninjas auf. Ja, ein Pastor mit der magischen Fähigkeit, sich in einen Saurier zu verwandeln, um damit fiese Ninja-Schurken zu vermöbeln und zu fressen. Dazu noch eine kleine Love-Story und that's it. Willkommen beim großartigen Velocipastor. Das Filmposter, zumindest das von damals, das verspricht vielleicht etwas viel, aber trotzdem erfüllt Brandon Steers Trash-Granate ja eigentlich alle Erwartungen. Dafür, dass hier gewiss nicht die größten Gag-Autoren der Welt am Drehbuch beteiligt waren, sitzen tatsächlich erstaunlich viele Pointen und Zoten. Also wir haben ja also damals auch wirklich mehrere Male lauthals gelacht, also da kann man nichts sagen. Die Geschichte ist natürlich auch ganz großer Unfug, erzählt im Kern, aber dennoch eine, ja, klingt jetzt blöd, ähnliche Geschichte wie der finstere, damals so ein bisschen fast zeitgleich erschienene First Reformed. Die Figuren sind hier allerdings natürlich überzeichnet, aber eben sehr sympathisch und auch gar nicht mal so schlecht gespielt. Man merkt zumindest in jeder Sekunde von Velocipastor die Liebe zum Medium Film, die da drin steckt. Und natürlich ist der Dino erstens kein Raptor, sondern ein T-Rex und zweitens befindet sich da auch einfach nur ein Typ dort in einem Kostüm. Und drittens spritzt da dann auch nur Bolognese-Suppe und viertens ist die Kamera überall nur nicht so richtig im Geschehen, auch wenn das so beabsichtigt ist. Und ja, wenn man noch ein fünftens braucht, schleichen sich dann eben trotz der kurzen Laufzeit am Ende ein paar Längen ein. Aber dennoch hatte ich eine echt gute und unterhaltsame Zeit und bin am Ende extrem positiv überrascht gewesen, jetzt auch im Rewatch, da ich eigentlich eher einen Film der Marke Asylum erwartet habe, aber das hier, das war wirklich viel, viel besser und on top präsentiert der Film auch noch eine der schönsten Liebesszenen der letzten Jahre. Ja, und der Film wurde, das sage ich jetzt zum dritten Mal, von der Busch Media Group in einem auf 1000 Exemplare limitierten Mediabook aufgelegt. In dem Mediabook befinden sich eine Blu-ray und eine DVD. Die Bildqualität der Blu-ray ist eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen, was jedoch ausschließlich an der Quelle bzw. Vorlage liegt. Der Film hatte quasi keinerlei Budget und man merkt, dass die technische Erfahrung beim Dreh jetzt auch nicht so umfangreich war. Und so schwankt das Bild dann von mal ganz gut bis zu mittlerem DVD-Niveau. Zudem sieht man auch zahlreiche Verunreinigungen auf der Kameralinse, die nicht entfernt wurden. Aber das passt irgendwie auch zum Trash-Gehalt des Films. Der Film liegt im englischen O-Ton vor und in einer okayen deutschen Synchronfassung, die aber die meisten Wortwitze des Films ganz gut übermittelt. Der Film ist leider nur auf Deutsch untertitelbar. Ich persönlich schaue Filme, wenn ich sie mit Untertiteln gucke, immer mit jenen in der Originalsprache. Deswegen hat es für mich hier nicht so ganz gepasst. Extras haben es leider nicht auf die Discs geschafft. Dafür ist das Mediabook selbst eine gewohnte Busch Media Group Produktion, Hochglanzverarbeitung, eingeklebter Buchanteil. Ich finde, das Artwork ist jetzt nicht verkehrt. Ich hätte mir aber ausnahmsweise das grandiose Photoshop-Desaster gewünscht, das in den USA verwendet wurde und das sich hier aber immerhin auf der ersten Booklet-Seite wiederfinden lässt. Also alles halb so wild. Normalerweise bevorzuge ich auch die gezeichneten Artworks, wie es hier der Fall ist. Aber wie gesagt, das sieht schon, es passt ein bisschen besser zum Film, wenn das nicht so künstlerisch wertvoll aussieht. Das Booklet stammt von Henrik Mutzenbach, ist jetzt allerdings nicht besonders lesenswert, was aber auch verständlich ist, da der Film jetzt auch nicht für eine besonders tiefgründige Analyse taugt. Wie ihr wisst, ich bin kein großer Trash-Fan, aber Velocipastor macht echt Bock, also gönnt euch den ruhig mal. Das Mediabook kostet aktuell knapp 21 Euro. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ von der Busch Media Group auch 3 von 5 Sternen. Weiter geht's mit dem Film Body Snatchers aus dem Jahre 1993, der vor kurzem im Mediabook bei Pleon Pictures veröffentlicht wurde. Auf eine Militärbasis im tiefsten Süden der USA verschlägt es die junge Marty mit ihrer Familie. Martys Unbehagen, mit ihrer Stiefmutter zusammenleben zu müssen, weicht bald blankem Horror, als sie erkennt, dass mitten im Lager eine schleichende Invasion von Außerirdischen stattfindet. Fremde, eierartige Organismen saugen systematisch die Körper schlafender Menschen aus und ersetzen diese durch seelenlose Doppelgänger. Auch ihre eigene Familie fällt den Wesen zum Opfer und für Marty beginnt eine verzweifelte Flucht. Abel Ferraras Update auf den Horrorklassiker Invasion of the Body Snatchers, den wir vor nicht allzu langer Zeit im Podcast besprochen haben, ist eine zeitgemäße Version des bekannten Materials und der bekannten Motive. So richtig funktionieren wollte Ferraras Ausflug nach Hollywood jedoch nicht für mich. Immerhin der 90er-Look, der hält sich hier noch im Rahmen. Also an der Inszenierung hatte ich eigentlich nichts auszusetzen. Aber inhaltlich wollte Body Snatchers für mich nicht so richtig zünden. Gerade die Militärkomponente hat mich ziemlich gestört. Ihr wisst das, Soldaten und Söldner nerven mich in Horrorfilm-Settings in der Regel. Und auch die einzelnen Figuren waren so gar nicht mein Fall. Insgesamt war mir der Film ein bisschen zu platt, ein bisschen zu stumpf. Und vor allem in Hinsicht auf die großartige Version von Kaufman aus dem Jahre 1978, ja, hat das schon ziemlich abgestunken. Der Film wirkt auch seltsam gehetzt. So ein paar düstere, atmosphärische Bilder und schöne Effekte machen Ferraras Film aber dennoch irgendwie sehenswert, auch wenn diese dritte Adaption des Körperfresser-Romans wohl die klar schwächste sein dürfte. Nachdem Body Snatchers lange Zeit nur digital in Deutschland erhältlich war, hat Pleon Pictures den Film nun erstmals physisch auf Blu-ray auf den Markt gebracht und das wie gewohnt im Mediabook. Dieses enthält eine Blu-ray und eine DVD. Die Bildqualität der Blu-ray ist ziemlich gelungen und gibt den Look des Films auch sehr ansprechend wieder. Ich war da positiv überrascht, auch von den Tonspuren, die auf Englisch und Deutsch vorliegen. Ich würde hier die OV-Version als DTS HD Master 5.1 bevorzugen. Untertitel liegen sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch vor. Als Extra gibt es ein brandaktuelles Interview aus dem Jahr 2024 mit dem Regisseur Abel Ferrara, der wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nimmt und auch für ein paar Lacher sorgt. Das Mediabook selbst kommt wieder im Pleon Pictures gewohnten kleinen Format daher. Die Gestaltung ist sehr schön geworden aus meiner Sicht. Man hat hier das klassische Filmposter verwendet, aber auch auf der Vorderseite, also auch auf der Rückseite mit Spotlackierung gearbeitet. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die Texte im Booklet stammen von Stefan Jung, der hier eine ja wunderbare, sehr lesenswerte Filmanalyse vornimmt, angefangen bei der Romanvorlage bis zu den visuellen Stilmitteln, die Ferrara nutzt, um seine Version der Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Das Mediabook hat 30€ gekostet, aber scheint mir bereits jetzt fast überall ausverkauft zu sein. Also wenn ihr den Film haben wollt, schaut mal, ob ihr den Film noch irgendwo für diesen Preis bekommen könnt. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ von Pleon Pictures 4 von 5 Sternen. Anfang des Jahres hat Studiokanal den Horror-Thriller-Klassiker Peeping Tom neu als 4K UHD aufgelegt. Und das war ja damals ein durchaus wegweisender Film, in dem es um den zurückhaltenden und unscheinbaren Mark Lewis geht. Für seinen Chef fotografiert er Damen in recht eindeutigen Posen. Er selbst jedoch versteckt sich am liebsten hinter seiner Kamera. Nachts nimmt er jedoch Frauen auf, kurz bevor er sie umbringt. Eines Tages lernt er Helen kennen, die Tochter seiner Vermieterin. Diese jedoch ahnt nichts von dem verstörenden Geheimnis, das Mark in sich trägt. Ja, wie erwähnt, ist Peeping Tom ein ziemlich wegweisender Thriller gewesen. Es ist ziemlich nachvollziehbar, dass die Leute damals ja von dieser innovativen Art des Regisseurs Michael Powell ziemlich schockiert waren. Das ging so weit, dass letztlich die Rezeption des Films die Karriere des Regisseurs auch nachhaltig zerstört hat. Am meisten haben mich die audiovisuellen Qualitäten des Films überzeugt. Also die Kamera sitzt, die Kulissen sind schön und der Film sprudelt förmlich über vor interessanten Ideen. Inhaltlich ist der Film sowieso noch völlig up to date. Aber man muss vielleicht auch zugeben, dass der Film auch ein paar Längen hat, was mich jetzt aber nicht nachhaltig in meiner Einschätzung beeinflusst hat. Es sind einige Parallelen auch zum US-Pendant von Psycho von Alfred Hitchcock erkennbar. Dazu gesellen sich viele Themen, die man tatsächlich zum Beispiel zuletzt auch in Civil War im Kino wiedersehen konnte. Die Kamera als Waffe, Voyeurismus, Mittäterschaft. Und natürlich ist Peeping Tom auch aufgrund seiner Inszenierung auch ein Vorläufer des späteren Found-Footage-Films. Ebenfalls spannend war es aber auch Karl-Heinz Böhm in so eine Rolle zu sehen. Der ist ja den meisten vor allem als Franz aus den Sissi-Filmen bekannt. Die 28 Euro teure Veröffentlichung von Studiokanal und Arthouse entstand in Zusammenarbeit mit Martin Scorsese und dessen Stammcutterin Thelma Schoonmaker. Für die Verpackung waren die beiden allerdings jetzt nicht zuständig. Der Film kommt in einem transparenten Scanovo-Case daher. Das Artwork ist sehr ansprechend, finde ich, und es kommt natürlich auch als Wendecover daher. Im Case befindet sich sowohl eine UHD als auch eine Blu-ray. Die UHD lässt den Film wirklich in all seiner Klasse erstrahlen, vom Filmkorn über die gute Schärfe und dem entsprechenden Schwarzwert lässt die Disc sehr, sehr viele Details des Films erkennen. Allerdings, und das ist vielleicht der wichtige Hinweis, auch die Blu-ray, die es auch einzeln erhältlich gibt, liefert schon eine ziemlich gute Qualität ab. Die Tonspuren sind dagegen aus heutiger Sicht eher Mittel zum Zweck. Man kann den Film in Stereo und Mono PCM auf Deutsch gucken, in der französischen Synchro Mono-Format oder im englischen Originalton ebenfalls in Mono. Es liegen zudem deutsche, französische und englische Untertitel vor. Zudem hat man ein relativ umfangreiches Programm an Extras auf die Disc gepresst. So gibt es neben einem Intro von Martin Scorsese auch ein Interview mit Thelma Schoonmaker, aber auch drei längere Dokumentationen. Das Vermächtnis von Peeping Tom läuft 37 Minuten, eine Analyse des Films von Sir Christopher Frayling läuft 28 Minuten und die Mini-Doku Eye of the Beholder auch 18 Minuten. Als besonderes Schmankerl gibt es auch noch die deutsche Original-Kino-Synchronfassung aus dem Jahre 1960. Und wer dann noch nicht genug hat, der kann in dem beiliegenden, sehr umfangreichen Booklet stöbern. Dieses enthält Texte von Martin Scorsese, von der Total Film-Chefredakteurin Jane Crowther und vom Filmhistoriker David Parkinson. Wirklich sehr lesenswert und auch reichlich bebildert. Von mir gibt es hier eine klare Empfehlung mit dem zusätzlichen Hinweis, dass für Leute, die jetzt nicht unbedingt das Maximum an Bildqualität benötigen, auch die neue Einzel-VÖ der Blu-ray eine gute Alternative darstellt. Peeping Tom als Film bekommt von mir 4 Sterne und die VÖ von Studiokanal und Arthouse bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen. Ja, machen wir weiter. Cape Light hat mit Charles Laughtons The Night of the Hunter, auf Deutsch Die Nacht des Jägers, einen echten Klassiker rausgebracht, der zur damaligen Zeit allerdings ein ziemlicher Flop war, also 1955. Im Film geht es um den zwielichtigen Wanderprediger Harry Powell, der für einen Autodiebstahl im Gefängnis sitzt. Dort lernt er seinen Zellengenossen Ben Harper kennen, der bei einem Banküberfall $10,000 erbeutet und 2 Menschen getötet hat. Kurz vor seiner Hinrichtung redet Harper im Schlaf, wodurch Powell von dem Geldbetrag erfährt. Was niemand ahnt, Powell ist ein mehrfacher Frauenmörder. Nachdem er seine 30-tägige Haftstrafe abgesessen hat, macht sich der Psychopath auf den Weg zu Harpers Witwe Willa und deren beiden Kindern, um sich das Vertrauen der Familie zu erschleichen und um an das gute, versteckte Geld zu kommen. Koste es, was es wolle. Ja, Charles Laughtons einzige Regiearbeit, The Night of the Hunter, war seiner Zeit damals weit, weit voraus. Das kann man retrospektiv auf jeden Fall festhalten. Es handelt sich um einen sehr mutigen Film für den Jahrgang 1955. Das Drehbuch präsentiert sich erstaunlich religionskritisch und liefert auch eine tolle Auseinandersetzung mit dem Thema Gottesfürchtigkeit und wie sich mal mehr, mal weniger zwielichtige Leute diese Gottesfürchtigkeit zu Nutzen machen. Da wird auch mal direkt das Bild der typischen amerikanischen Familie dekonstruiert mit all ihren, vor allem misogynen Stereotypen. Vor allem hat mich jedoch die Inszenierung des Films begeistert. Laughton liefert zahlreiche, wirklich grandiose Bildkompositionen ab. Gerade die dynamische Kameraführung mit ihrer Beweglichkeit und abwechslungsreichen Einstellung empfand ich als ja schon fast zu modern. So ungewohnt wirkte sie auf mich für einen Film, der Mitte der 50er Jahre gedreht wurde. Der Film spielt gekonnt mit Licht und Schatten. Völlig beiläufig verändern sich die anfangs hellgrauen oder hellgrellen Bilder in die blanke Düsternis, je mehr sich die Figur von Robert Mitchum in die Familie drängt. Spätestens der Showdown, der sich dann plötzlich in einer ja surreal wirkenden Märchen- und Albtraumwelt der Kinder abspielt, ist inszenatorisch unglaublich gut. Purer Grusel, als John aus einem Schuppen heraus am Horizont die singende Silhouette von Bösewicht Harry Powell erblickt. Und das ist nur eine von vielen Szenen, die den Film nachhaltig in Erinnerung bleiben lassen. Auch die tricktechnisch starke Unterwasserszene sei an dieser Stelle erwähnt. Aber auch abseits seiner audiovisuellen Qualitäten ist Night of the Hunter ein extrem kurzweiliger und spannender Thriller, der von seinem gut agierenden Kinderdarstellern, aber vor allem eben von der bösartigen Präsenz Robert Mitchums lebt. Vieles an Lortons Film ist doppeldeutig und clever. Zudem bespielt er filmhistorisch erstaunlich früh die Klaviatur des Thriller-Genres. Ein wirklich toller Film, muss man so sagen. Kebleit hat Die Nacht des Jägers zunächst als Mediabook mit einer UHD und einer Blu-ray veröffentlicht. Das knapp 30 Euro teure Mediabook kommt mit einer stabilen und gewohnt hochwertigen Verarbeitung daher, ohne jeglichen gestalterischen Schnickschnack, so wie man es eben bei Kebleit in Umgang mit Klassikern kennt. Das Mediabook enthält ein großartig geschriebenes, hochinteressantes Booklet von Katrin Horster, das sich unter anderem mit den Auswirkungen des Hays Codes, der damaligen Politik Hollywoods und der strengen Rezeption des Films auseinandersetzt. Dazu ein schönes Layout und gute Bebilderung und schon bin ich zufrieden, kann man nichts meckern. Die Bildqualität der UHD liefert bis auf wenige Bilder einen sehr tollen, authentischen Eindruck ab mit guter Darstellung des feinen Filmgrains und einer wirklich guten Schärfe. Also ich war sehr, sehr angetan davon. Der Film liegt in der guten deutschen Synchronfassung vor als PCM 2.0, aber auch im englischen Originalton da als 5.1 DTS HD Master, das sich natürlich auch untertiteln lässt. Ich persönlich bevorzuge die OV-Version allein aufgrund der Stimme von Robert Mitchum. Zum ohnehin schon sehr positiven Eindruck der Scheibe gesellen sich auch noch neue Extras wie ein 8-minütiges Special von Regisseur Ernest Dickerson über die Ästhetik des Films, ein Interview von Kathy Garver, die damals als Double für Sally Jane Bruce herhalten musste und ein 15-minütiges Extra über die Symbolik des Films von Künstler Joel Coleman. Sehr hörenswert ist auch der Audiokommentar von Tim Lucas. An dieser VÖ von Kebleit habe ich absolut nichts auszusetzen. Der Film bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen, die VÖ 5 von 5 Sternen. Ja, ab und zu schafft es auch nochmal eine DVD-Veröffentlichung mangels Alternativen in meine Sammlung. Und meistens handelt es sich dabei um B- oder C-Action-Filme oder Hongkong-Produktionen, wie auch im Fall von Lady Hunter, der eigentlich unter dem Titel Beauty Investigators bekannt ist und nun von TNG Vision Film auf DVD veröffentlicht wurde. Der Film spielt in Hongkong, wo gerade ein Serienmörder sein Unwesen treibt, der Hostessen aus hochklassigen Nachtclubs ermordet. Zur Strafe für ihren unkonventionellen Stil und ihre mangelnde Disziplin werden zwei junge Polizistinnen beauftragt, als Hostessen undercover zu arbeiten, um den Sadisten zu fassen. Während sie dieses Verbrechen aufklären, entdecken sie, wer hinter einem Teil des Drogenhandels in der Stadt steckt. Bei dem Versuch, den Verbrechern Einhalt zu gebieten, müssen sie sich auch mit einer japanischen Auftragskillerin auseinandersetzen. Ja, für den Plot muss man sich Lady Hunter sicherlich nicht ansehen. Hier laufen einfach zwei bekloppte Handlungsstränge parallel ab und man fragt sich des Öfteren schon, wer auf so eine Idee kam, da sich der eigentlich unterhaltsame und kurzweilige Film so selbst ziemlich ausbremst an einigen Stellen. Mit Moon Lee und Yukari Oshima alias Cynthia Laster ist der Film sehr gut besetzt und die sympathischen Hongkong-Legenden sorgen sowohl schauspielerisch als auch kampftechnisch für die Highlights des Films. Ernsthaft wird es jedoch nur in den Action-Szenen. Dazwischen sorgt vor allem ziemlich alberner Humor für Erheiterung. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber hier gab es auch dank der deutschen Synchronfassung ein paar Lacher, die einem dann ja aufgrund der lockeren Inszenierung von sexueller Gewalt dann doch wieder irgendwie im Halse stecken blieben. Neben der Cut 3 würdigen Duschszene von Sophia Crawford sorgen vor allem einige waghalsige, schon fast unnötig spektakuläre Stunts dann für Furore. Das ist am Ende kein Hongkong-Klassiker, aber gerade für Fans der Hauptdarstellerinnen eine kleine Empfehlung. TNG Vision hat den Film schlicht als schmucklose DVD veröffentlicht. Und nach dem Einlegen der Disc wurde mir auch schnell bewusst, warum das so ist. Denn die Bildqualität ist wirklich, wirklich unterirdisch, selbst für DVD-Verhältnisse. Wenn es nicht gerade um Close-Ups geht, ja, kann man teilweise oder stellenweise gar nichts mehr erkennen, so unscharf und verschwommen ist das Bild. Sämtliche Details gehen da verloren. Zu einem Überfluss sind sowohl Helligkeit als auch Kontrast völlig falsch dargestellt. Alles wirkt viel zu grell und überbelichtet. Dass dem im Original nicht so ist, zeigt die beigelegte Hongkong-Fassung, die zum Beispiel deutlich bessere Farben präsentiert, allerdings vom restlichen Gesamteindruck noch schlechter ist als die deutsch synchronisierte Fassung. Dank Anwendung wirklich allerschlimmster Rauschfilter, meine Güte. Dafür 15 Euro zu verlangen, ist aus meiner Sicht schlichtweg eine Frechheit. Die deutsche Synchronfassung ist ebenfalls nicht besonders gut, sorgt mit ihrer ziemlich freien Interpretation aber immerhin für ein paar Lacher. Neben der Hongkong-Fassung gibt es noch ein Wendecover als physisches Extra. Dass man sich offensichtlich nicht besonders mit den Filmen beschäftigt, die man da veröffentlicht, erkennt man dann daran, dass zum wiederholten Male Namen von Schauspielerinnen und Rollennamen vertauscht oder verdreht wurden auf dem Text auf der Rückseite. Peinlich, muss ich sagen. Der Film bekommt von mir noch knappe 3 von 5 Sternen. Die Veröffentlichung hier von TNG Vision Film 1 von 5 Sternen. Kommen wir nun zu einem Film, beziehungsweise einem Sequel, auf das ich mich wirklich sehr, sehr lange schon gefreut habe, nämlich auf Becky 2 aus dem Jahre 2023, der von Dolphin Medien in UHD und auf Blu-ray und DVD vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. 3 Jahre sind vergangen, seit eine brutale Bande von Neonazis Beckys Vater getötet hat. Becky lebt nun bei Elena, einer älteren Frau und verwandten Seele, die ihr Geborgenheit und ein Zuhause gibt. Als die Extremistengruppe Nobleman in ihr Haus einbricht, Beckys Vormund tötet und ihren Hund entführt, fällt Becky zurück in einen gnadenlosen Rachemodus. Aber dieses Mal hat sie mehr als nur ein Walkie-Talkie in ihrem Werkzeuggürtel. Ja, ich bin ja ein ziemlicher Fan des Vorgängers, also von Becky, war trotzdem hinsichtlich der Aussicht auf ein Sequel eher verhalten. Die üblichen Fragen haben mich natürlich beschäftigt. Ist es notwendig? Wie will man das aufziehen? Kann man Horrorfilme nicht einfach mal für sich stehen lassen? Aber meine Sorgen waren tatsächlich unberechtigt. The Wrath of Becky ist ein Revenge-Horrorfilm, so schlicht, simpel und auf das Wesentliche runtergebrochen, wie es eben nur geht. Und das ist auch gut so. Wusste der Vorgänger bei aller Klasse noch nicht so ganz, in welche Richtung er nun gehen will, ist der Fall bei Becky 2 eindeutig. Das ist reinste, kurzweilige Exploitation ohne jeglichen Anspruch, wenn man mal das Ziel der maximal möglichen Unterhaltung ausklammern will. Zieht man die Credits ab, läuft der Film gerade mal schlanke 80 Minuten und selbst in diesen waren vielleicht die ersten einführenden Minuten noch überflüssig. Aber geht es erstmal richtig los, bremst der Film auch kaum noch ab bis zum Ende. Die Figur von Becky ist allerdings im Vergleich zum ersten Teil etwas anders angelegt. Das Mädchen ist nun vor allem sehr zynisch und im Prinzip auch psychopathisch unterwegs. Sie unterscheidet sich eigentlich nur noch aufgrund ihrer guten Absichten von den Antagonisten, die hier wie im Vorgänger waschechte Faschisten sind. Dass das Drehbuch nicht das allercleverste ist, zeigt sich nicht nur darin, dass es von den Autoren und Regisseuren vom grausigen The Open House kommt, sondern auch in vielen ausgelutschten Details. So spielt natürlich wieder John Wick-esque die Liebe zu einem Hund eine große Rolle. Das haben wir nun in letzter Zeit wirklich sehr oft gesehen, aber irgendwie auch nicht zu oft, denn also ich liebe Hunde, ne? Ansonsten ergötzt sich Becky 2 recht rasch in Brutalität und entwickelt sich zu einem gewaltverherrlichenden, selbstjustiziellen Exploitation-Spaß. Der Film nimmt sich auch kaum ernst. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der Becky den einen Schurken fragt, irgendwie, what's your name? What's the name of your son? Und der antwortet nur, oh shit, it's Adolf. Jetzt mal paraphrasiert nachgesprochen und so eine Sachen. Und der liefert da auch dann auch wirklich ein paar harte, unerwartet heftige Gewaltspitzen ab. Von Granaten, die im Mund explodieren, bis zu Kopfschüssen in Ultrazeitlupe, ist da wirklich alles dabei. Und ab und zu kommt dann auch etwas CGI zum Einsatz. Die meisten Sauereien sind jedoch im wahrsten Sinne des Wortes handgemacht. Das ging gut zur Sache, war aber vielleicht auch etwas fragwürdig in seiner Explizität. Weniger gut ist die Tatsache, dass der komplette Film bei Tageslicht spielt und er es nicht schafft, eine schöne Atmosphäre aufzubauen. In dieser Hinsicht verhält er sich so schlicht wie die Geschichte. Auch das nachgeklappte Ende hätte man sich sparen können. Es deutet an, dass das nächste Sequel dann zum absoluten Oberquatsch werden könnte. Aber dafür entschädigt Sean William Scott, der seine Sache als Oberschurke ebenso gut macht wie Kevin James im Vorgänger. Allerdings auch weniger überraschend, da man Scott ja bereits in Genrefilmen wie Bloodline bestaunen konnte. Becky, als unser antifaschistischer Schutzwall, vor allem in Zeiten wie diesen, in einem Horrorfilm, gerne wieder. Ich hatte zwischendurch schon etwas Sorge, dass der Film bei uns nur digital erscheinen könnte, aber die Dolphin Medien GmbH hat dann zum Glück den physischen Release angekündigt. Und zu meiner Überraschung gibt es sogar eine UHD-Veröffentlichung, die ich mir für euch angesehen habe. Allerdings ist die UHD mit 35 Euro natürlich viel, viel, viel zu teuer. Das will ich gleich zu Beginn erwähnen. Wer jetzt in Sachen Bildqualität nicht auf das allerletzte Detail achtet, sollte sich lieber die deutlich günstigere Blu-ray-Variante besorgen. Die beiden Versionen unterscheiden sich allerdings schon hinsichtlich ihrer Gestaltung. Also während Blu-ray und DVD mit einem schlichten, langweiligen, gelben Artwork daherkommen, nutzt das UHD-Artwork einen stilisierten Shot von der Protagonistin, also von Becky, das zumindest in dieser farblos gehaltenen Variante an die markanten Artworks der I Spit on Your Grave-Reihe erinnert. Und vermutlich auch damit Käufer ködern will. Ich will jetzt nicht sagen, Gorehounds ködern will, aber ein bisschen ist es wahrscheinlich schon. Es sieht ja auch wirklich cool aus, muss ich schon sagen. In der Verpackung befindet sich dann neben der UHD auch die Blu-ray. Die Bildqualität der UHD ist auch auf den zweiten Blick der Blu-ray überlegen. Die Farben sind schöner, der Schwarzwert ist besser und auch die Schärfe profitiert vom UHD-Medium. Gerade hinsichtlich der kraftloseren Farbgebung verliert die Blu-ray, die aber ohne Wenn und Aber auch wirklich gut aussieht. Als Tonspuren hat man hier neben deutsch- und englischsprachigen 7.1 DTS HD Masterspuren sogar eine Auro 3D 13.1 mitgeliefert. Da mein persönlicher Audio-Fetisch jedoch nicht so weit geht, besitze ich auch kein Equipment für dieses Tonformat, weshalb ich dazu am Ende nichts sagen kann. Generell hat mir der Ton aber nur so mittelmäßig gefallen, so richtig rund klang das für mich nicht. Vor allem die OV-Spur klang für mich ein bisschen blechern und teilweise auch undifferenziert, aber das ist auch Geschmackssache. Was weniger mit Geschmack zu tun hat, ist das Fehlen von englischen Untertiteln und das kommt aktuell immer häufiger vor. Also ich kenne nur OV-Gucker, die sich, wenn Untertitel, dann die englischen zuschalten und keine deutschen. Also hier bitte zukünftig unbedingt nachbessern. Und auch Extras gibt's hier leider keine. Wie gesagt, der Film ist toll aus meiner Sicht und die Bildqualität der UHD auch. Aber für 35 Euro ist das doch am Ende deutlich, deutlich zu wenig und muss dafür dann auch abgewertet werden. Der Film bekommt von mir überraschende 4 von 5 Sternen, die VÖ nur 2 von 5 Sternen. Anfang des Jahres feierte die Romcom mit Anyone But You oder auf Deutsch, wo die Liege hinfällt, ihr großes Comeback. Lange Zeit gab es keine bzw. kaum noch Filme dieser Art. Manche finden das sicherlich gut, bei manchen kam schon so langsam die Sehnsucht zum Vorschein. Will Gluck, der mit Easy A und Friends with Benefits schon so etwas wie Volltreffer landete, sah dieses Potenzial, schnappte sich Sydney Sweeney als Schwester im Geiste und produzierte mit ihr eine moderne Variante des bekannten Shakespeare-Klassikers Much Ado About Nothing. Bee und Ben wirken wie das perfekte Paar, aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Doch dann treffen sie unerwartet wieder aufeinander, als beide an einer Hochzeit in Australien teilnehmen. Also tun sie, was jeder reife Erwachsene tun würde, sie geben vor, ein Paar zu sein. Ja, zunächst sollte man die Erwartungen bei Anyone But You etwas herunterschrauben, denn eine wirkliche Komödie findet man hier nicht. Es gibt zwar 1 bis 2 Lacher, aber mehr auch nicht. Im Kern ist es eher eine, ja, harmlose Liebesgeschichte ohne Ecken und Kanten und mit Bedienung aller erdenklichen Tropes, die man sich so vorstellen kann. Und verpackt ist der Film dann noch in vermutlich vom australischen Tourismusverband gesponserten Hochglanzbildern. Die Geschichte verläuft dabei von der ersten bis zur letzten Minute exakt genau so, wie man es erwartet, wenn man in der Vergangenheit auch nur einen einzigen Film dieser Machart bereits gesehen hat. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Man hat das in der Form schon länger nicht auf der Leinwand gesehen und Will Gluck versteht ja auch etwas von seinem Handwerk. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass man das abgesehen vom Budget auch wöchentlich in irgendwelchen Hallmark-Movies sehen kann. Allerdings dann ohne Sydney Sweeney, die natürlich wieder toll aussieht, ebenso wie ihr Wingman Glenn Powell. Die Chemie stimmt halbwegs zwischen den beiden und sie schaffen es auch, den Film mit Ach und Krach über die Ziellinie zu retten. Überflüssig auch, wie der Film sein Publikum unterschätzt. So hätte vermutlich jeder Kinozuschauer verstanden, welches Lied Bee und Ben da gerade auf dem Weg in den Hubschrauber singen, aber trotzdem muss der Film den Song dann einfach nochmal ungekonnt auf die Szene klatschen. Und jeder, der schon mal Shakespeare gelesen hat, wird auch wissen, wo die Inspiration zu diesem Film herkommt. Aber gut, man kann es natürlich auch nochmal witzig im Hintergrund groß einblenden. Solche vielleicht liebgemeinten Details entlarven sich oft nach dem Motto, hey, seht mal her, wie clever das hier alles ist. Deshalb halten wir euch das alles extra lang vor Augen, damit es auch der Letzte verstehen kann. Und aus meiner Sicht ist das eher die absolute Unterforderung des Publikums. Am Ende ist es alles wirklich extrem oberflächlich und flach. Tiefgründige Gedanken oder Themen spielen in dem Film keine Rolle. Und wie üblich in solchen Filmen wird ein völlig unnötiges, hyperkomplexes Drama aufgebaut, das sich auch mit ein bis zwei Worten und Ehrlichkeit zueinander hätte in Luft auflösen können. Aber stattdessen lügen sich die Figuren 90 Minuten lang an. Ist ja vielleicht auch für besser so. Zudem missbrauchen sie das ein oder andere Mal zu oft die örtlichen Seerettungsbehörden, zumindest für meinen Geschmack. Ich hoffe, in der Zeit, in der unser Liebespaar die Dienste der Rettungshubschrauber in Anspruch nahm, ist niemand auf hoher See ertrunken. Falls doch, who cares? Es ist Sidney Sweeney. Sweeney selbst sorgte mit gekonntem Nippeleinsatz auch für das nun wohlverdiente R-Rating in den USA. Was für ein prüdes Land. Unfassbar. Der Film wurde von Pleon Pictures als Blu-ray und DVD herausgebracht. Die Bildqualität ist gut und bringt vor allem die kontrastreichen, farbenfrohen Bilder Australiens gut zur Geltung. Die Tonspur ist gemäß des eher dialoglastigen Genres zweckmäßig mit seinen DTS HD Master und Dolby Digital 5.1 Spuren, die auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch vorliegen, wie auch die zuschaltbaren Untertitel. Vorbildlich. Fast schon interessanter und witziger als der Film sind die Extras. Es gibt diverse Featuretten, Deleted Scenes und Outtakes. Alles ist recht kurzweilig und charmant präsentiert. Ein Wendecover liegt ebenfalls vor. Ich denke in der Summe aber, dass eine einmalige digitale Leihe für den Film ausreicht. Die Sidney Sweeney Ultras können sich das aber natürlich auch für aktuell 16 Euro ins Regal stellen. Der Film bekommt von mir 2 von 5 Sternen, die VÖ 3,5 von 5 Sternen. Leider etwas untergegangen ist der Thriller Asphalt City aus dem Jahre 2023, den Leonine im Keepcase rausgebracht hat. In dem Film geht es um den Notfallsanitäter Ollie Cross, der in New York Erfahrungen sammeln will in seinem Job. Der Rookie wird dann mit dem harten Veteran Rutkowski zugeteilt als Team und schnell zeigt sich, dass der Kampf ums Leben anderer meist erfolglos ist und auf die Psyche geht. Den Rest klammere ich jetzt mal aus, will ich euch jetzt wegen Spoiler nicht verraten. Das Lustige ist, dass diese Inhaltsangabe, das finde ich frech, noch länger geht, sowohl auf der Verpackung, also auf der Blu-ray-Verpackung, als auch online und sie einfach den kompletten Major-Twist des Films spoilert, die letzten zwei Twists und es geht halt gar nicht. Also deswegen spare ich das jetzt hier an dieser Stelle mal aus. Auf jeden Fall basiert der Film auf dem Roman Black Flies. Das ist ein Drama geworden, das sich mit dem herausfordernden Berufsalltag von Rettungssanitätern in New York City auseinandersetzt. Das ist in der Tradition des New Hollywood Kinos und natürlich auch angelehnt an Martin Scorseses aus meiner Sicht unterschätzten Beitrag Bringing Out the Dead und der Film von Jean-Stéphane Sauvé. Ja, das ist für eine lange Zeit eine sehr düstere, deprimierende, aber auch ziemlich gute Milieustudie. Sie zeigt fragmentiert und wie eine Art Slice of Life das Berufsleben und das Privatleben dieser für die Gesellschaft ja eigentlich so wichtigen Leute. Sekündlich kann es da um Leben und um Tod gehen und oft liegt es eben in den Händen dieser Alltagshelden, deren Leben sich aber oft ganz und gar nicht so anfühlt, sondern vielmehr von Druck, Belastung und Undankbarkeit bestimmt wird. Und so setzt sich auch Sauvés Film viel mit den Themen Mental Health und Selbstmord auch auseinander, allerdings eher oberflächlich und besonders im letzten Drittel dann doch mit ein bis zwei Überschlägen zu viel, als ob man das Gefühl hatte, dass sich die Leute nach den starken, aber eher unspektakulären ersten anderthalb Stunden irgendwie noch einen dramatischen Payoff verdient hätten. Das war aber in der Tat, zumindest aus meiner Sicht, unnötig und zieht den Film etwas runter. Dass der Film sich unabhängig davon wie ein deprimierender Misery-Porn anführt, liegt zum einen an den starken Performances von Ty Sheridan und von Sean Penn, als auch an den beeindruckenden Bildern von New Yorks Straßen. Hier fühlt man sich ja fast wie früher in düsteren Stadtporträts der 80er Jahre wieder, irgendwie zum Beispiel Maniac wäre dann beispielsweise, viel Obdachlosigkeit, häusliche Gewalt, Drogenabhängigkeit, Hoffnungslosigkeit, Für manche ist da die fragmentierte Erzählweise vielleicht etwas sperrig und auch etwas unnahbar, aber mir hat es ziemlich gut gefallen, so wie es war. Und auch, dass der Film sich nicht zurücknimmt, ist mutig. Also es fließt auch ordentlich Blut und es gibt zahlreiche Bilder, bei denen man als Zuschauer doch am liebsten wegschauen will. Dass der Film am Ende eine Art Danksagung für diese Alltagshelden der Gesellschaft sein soll, wurde mir dann erst in den Textklappen im Abspann bewusst, denn so ganz unter uns, der Film wirkt jetzt eher wie eine nihilistische Abschreckung vor dem Beruf und seinen Folgen. Aber nun gut. Leonine hat auf jeden Fall den Film direkt auf Blu-ray und DVD rausgebracht. Beides schlicht als Keepcase. Ein großes Unding, wie gesagt, fiel mir beim Lesen der Inhaltsangabe auf der Rückseite des Covers auf. Dieses verrät eben zwei Major Twists des Films einfach so. Ich persönlich bin zwar nicht spoileranfällig, aber ich finde, das ist halt ein absolutes Unding, das sich hier geleistet wurde. Zum Glück habe ich den Text erst nach der Sichtung des Films gelesen, was ihr dann, wie gesagt, auch tun solltet. Ansonsten hat Leonine hier eine souveräne, durchschnittliche Blu-ray rausgebracht. Das Bild wirkt sehr filmisch, mit ordentlich Filmkorben, so wie ein Film, der sich an einer früheren Kinozeit orientiert, auch aussehen muss. Auch der Sound passt hier sowohl auf Deutsch als auch im englischen Originalton. Die Atmosphäre kommt sehr gut rüber und bei den rockigen Soundtrack-Einschüben ist auch ordentlich Wucht dahinter. Leider liegen mal wieder nur deutsche, aber keine englischen Untertitel vor. Und auch Extras gibt es nicht im Angebot, aber immerhin gibt es ein Wendecover. Der Film bekommt von mir 3,5 Sterne. Die VÖ von Asphalt City bekommt von mir nur 2 Sterne, vor allem auch aufgrund dieses Fauxpas, also mit der Inhaltsangabe. Endlich ist es soweit. The Crow hat ein Upgrade bekommen. Diejenigen, die den Film auf Blu-ray haben, werden es ja wahrscheinlich wissen. Das war jetzt noch nie so unbedingt das Schmuckstück in der eigenen Sammlung. Die Bildqualität war da eher immer zweckmäßig, mittelmäßig. Wenn man den Film mal gucken wollte, blieb einem nichts anderes übrig. Aber Paramount hat nun endlich Abhilfe geschaffen. Es gibt jetzt den Film auf UHD. Wurde bei uns in 2 verschiedenen UHD-Steelbooks veröffentlicht und wir schauen uns mal an, ob das was geworden ist, aber für diejenigen, die den Film nicht kennen, noch kurz die Inhaltsangabe. Es ist die Nacht vor der Hochzeit an Halloween, in der der junge Rockmusiker Eric Draven und seine Verlobte von einer brutalen Straßengang auf bestialische Weise gequält und getötet werden. Ein Jahr später kehrt Eric mit Hilfe einer geheimnisvollen Krähe aus dem Reich der Toten zurück und sinnt auf blutige Rache. Unverwundbar und unerbittlich verfolgt er die Mörder und ihren Auftraggeber und setzt einen nach dem anderen außer Gefecht. Ja, der Kultfilm, und ja, hier darf man das sagen, mit der tragischen Hintergrundgeschichte um Hauptdarsteller Brandon Lee, der ja quasi durch einen Unfall und durch einen Schuss am Set ums Leben gekommen ist, der funktioniert dank seiner audiovisuellen Qualitäten, seiner dichten Atmosphäre und eben seinem charismatischen Hauptakteur auch heute noch. Inhaltlich ist der Film jetzt eher flach mit seiner ziemlich simplen Rachegeschichte, den teilweise cheesigen Dialogen und den stereotypischen Figuren. Aber der Film strahlt eben auch die 90er Jahre aus mit seinen Subkulturen und seinen Jugendbewegungen wie kaum ein anderer. Und ja, ich weiß es halt nicht, ob ohne die Tragik der Produktion, ob The Crow wirklich auch so ein Hit geworden wäre. Ich denke aber, so retrospektiv betrachtet, hätten die Beteiligten vermutlich gerne auf den Erfolg verzichtet und dafür lieber Brandon Lee weiter am Leben gehabt, aber nun gut. Auf jeden Fall gefällt mir der Film mittlerweile wieder besser, weil ich auch meinen Frieden mit der Ästhetik der 90er Jahre geschlossen habe. Der Film ist einfach sehr straight erzählt, hat eine tolle Bildsprache, wie gesagt, einen charismatischen Hauptdarsteller, hat die nötige Härte, aber vor allem diese unfassbar nihilistische, verlorene, deprimierende Atmosphäre, die auch aussieht, als würde sie aus einem Comic stammen. Und da habe ich mich auch ein bisschen neu verliebt in diesem Film, muss ich gestehen. Ja, und The Crow wurde nun endlich in 4K auf UHD veröffentlicht, zunächst in 2 verschiedenen Steelbook-Editionen, die sich doch ja ein bisschen voneinander unterscheiden. Ich habe mir für euch die Amazon-exklusive Edition angesehen. Hier befindet sich ein Schuber, ein weißer Schuber um das Steelbook, auf dem neben dem Schriftzug The Crow eine schwarze Krähe abgebildet ist. Der Körper der Krähe ist jedoch weitestgehend transparent gehalten. Und es hat auch einen bestimmten Grund, denn das Fontmotiv des Steelbooks zeigt ein Close-up auf Eric Dravens geschminktes The Crow-Gesicht. Und der transparente Ausschnitt auf dem Schuber ist eben so gewählt, dass man durch diesen die düsteren Augen des Protagonisten sehen kann. Das ist eine coole Idee, finde ich richtig gut, ist auch schön umgesetzt. Auf der Rückseite des Steelbooks gibt es dann den brennenden Umriss einer Krähe. Ja, der Indruck des Steelbooks ist dann leider etwas unscharf geraten und etwas verpixelt, aber dafür gibt es noch ein paar physische Gimmicks, 3 schicke Artcards mit Brandon Lee Motiven und ein sehr dünnes sowie einseitiges Poster mit dem damaligen Motiv des Kinoposters. Das ist am Ende völlig in Ordnung, weil es dadurch keinen Aufpreis gegeben hat. Aber nun zu den Discs. Also die beigelegte Blu-ray ist leider ein Repack und enthält nicht das neue Bildmaster. Es handelt sich um die alte Eurovideo-Disc. Die neue Blu-ray, die erscheint dann erst losgelöst davon in ein paar Wochen. Und erst da ist dann quasi das neue Bildmaster drauf. Die UHD enthält aber natürlich schon das neue Master und das hat es wirklich in sich und hat mich auch richtig begeistert. Das kommt, diese dunkle visuelle Welt, die kommt perfekt zur Geltung über den neuen Bildtransfer. Das ist richtig, richtig gelungen, muss ich sagen. Ist für mich eine der, ja, doch lohnenswertesten und überzeugendsten UHD-Upgrades der letzten Monate. Auch die Tonspur, ja, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe es jetzt da tatsächlich nicht nochmal nachgeschaut, ich glaube, da hat sich jetzt nichts weiter geändert an der Tonspur. Wir haben hier zumindest an der deutschen, da haben wir eine Dolby Digital 5.1 Tonspur. Englisch gibt's DTS HD Master 5.1 und es ist in allen möglichen Sprachen untertitelbar. Es gibt auf jeden Fall auch 2 neue Extras. Einmal so ein bisschen die visuelle Gestaltung von The Crow in so einer Featurette, heißt Schatten und Schmerz. Und dann gibt's auch noch ein Interview mit Edward R. Pressman, da geht's um Sideshow Collectibles. Und natürlich sind auch die alten Extras wieder drauf, der Audiokommentar mit dem Regisseur Alex Proyas, ein Audiokommentar mit dem Produzenten und dem Drehbuchautor. Und es gibt ein Making-of und es gibt auch ein Special zu dem Schöpfer der Comics, zu James O'Barr und noch ein paar ungeschnittene Szenen, zusätzliche Szenen. Also das ist schon das Rundum-Paket, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit dieser Veröffentlichung. Und wenn ihr da Fan seid von The Crow, solltet ihr euch die Version gönnen. Das ist jetzt nur das Steelbook, unterscheidet sich ein bisschen sozusagen in der Gestaltung im Vergleich, also diese Amazon-exklusiven Steelbook-Versionen von der, die ihr im normalen freien Handel kaufen könnt. Die ist aber auch tatsächlich ziemlich schön gemacht. Man kann sich sogar streiten, ob das Steelbook in der frei verkäuflichen Version vielleicht sogar noch ein bisschen schöner ist. Der Film bekommt von mir auf jeden Fall 4 Sterne und die VÖ bekommt von mir ebenfalls 4 Sterne. Ja, dann gab's jetzt eine Veröffentlichung von einem Film, Die Zeit der Wölfe, beziehungsweise The Company of Wolves aus dem Jahre 1984. Und das ist ein Film, von dem ich schon viel gehört habe, den ich aber jetzt mir auch zum ersten Mal angesehen habe. Und Pandastorm Pictures hat den Film jetzt rausgebracht in einem UHD-Mediabook. Und in dem Film geht's um die 13-jährige Roslyn, die ja, träumt sich in eine historische, von den Schauergeschichten ihrer Großmutter geprägte Märchenwelt hinein und dort treiben arglistige Wölfe in Menschengestalt ihr Unwesen, die es bei Vollmond auf unschuldige Jungfrauen abgesehen haben. Ja, und Neil Jordan inszenierte mit Die Zeit der Wölfe einen filmgewordenen Albtraum, basierend auf einer Vorlage von Angela Carter, deren Geschichte das Märchen ja von Rotkäppchen in eine surreale, sexuell aufgeladene Welt für Erwachsene holt. Und Jordans Umsetzung ist dabei nicht weniger bis zum Anschlag mit Subtexten über das sexuelle Erwachen, die verschiedensten Emotionen der Liebe und klassisches Coming of Age gefüllt. Es ist eine Geschichte über die Sicherheit des konservativen Dorflebens und die Welt der Gefahren und Verlockungen im Wald. Das ist alles schön eingebettet in surreale, komplett künstliche, in Nebel getränkte Kulissen, die gleichzeitig mit der damit verbundenen Atmosphäre auch das Highlight des Films bilden und ja, an erwachsene Versionen von Filmen wie Legend oder Labyrinth erinnern. Und die tolle Effektarbeit will ich dabei natürlich nicht unerwähnt lassen. Die kann sich wirklich sehen lassen. Leider kann die sprunghafte, etwas episodenhafte, fragmentierte Erzählstruktur da nicht so ganz mithalten. Mir fiel es schon ein bisschen schwer, in die Welt einzutauchen durch die Sprünge wollte weder Spannung noch so richtiges Interesse an den Figuren aufkommen. Aber im Endeffekt haben mich die Bilder und die Klänge durch den Film gezogen. Aber bei der Erzählung muss ich eben klare Abstriche machen. Ja, Penniston Pictures hat Company of Wolves im UHD-Mediabook veröffentlicht, das auch limitiert und nummeriert ist. Das clean gehaltene Artwork mit dem Wolf, der aus einem menschlichen Mund heraus kommt, sich so rausstülpt, ist ziemlich stylisch, muss ich gestehen, und hat auch eine Rückseite, die ganz nett ist, so ein bisschen Mondschein drauf, kann man machen. Das Mediabook kommt mit einem Hochglanz-Finish daher und im Inneren befinden sich dann eine UHD und eine Blu-ray, aber dazu gleich mehr. Denn natürlich gibt es auch ein umfangreiches Booklet, das wirklich sehr, sehr, sehr schön gestaltet ist. Die Texte stammen dabei vom geschätzten Professor Dr. Stiegelegger, der hier über die Subtexte im Film, monströse Verwandlungen in der Filmgeschichte und den Werwolf und dessen Bedeutung schreibt, aber auch über die Autorin der Vorlage und den Regisseur des Films. Wirklich sehr lesenswert. Die UHD ist in meinen Augen als sehr gelungen zu betrachten. Das Bild wirkt auch hier sehr natürlich, sehr filmisch. Allerdings ist das nichts für die Filmkornhasser unter euch, denn davon gibt es wirklich reichlich, was aber für mich persönlich hervorragend zum Look und zur Atmosphäre des Films beiträgt. Der Film liegt sowohl im O-Ton als auch vernünftig deutsch synchronisiert vor. Als Extras gibt es 2 Audiokommentare, 2 Interviews und etwas Promomaterial. Für den Preis von knapp 32 Euro ist das eigentlich ein ziemlich gelungenes Package aus meiner Sicht. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen. Die VÖ von Pandastorm Pictures bekommt von mir 4 von 5 Sternen. Keine Folge Recent Scares ohne den nächsten DTV-Kracher aus China. Ihr kennt das Spiel. Dieses Mal habe ich mit dem Film The Great Arms Robbery Undercover unter Waffenhändlern angesehen aus dem Jahre 2022 auf Blu-ray herausgebracht von Happy Entertainment. Ja, Spezialagent Wen heuert undercover bei dem berüchtigten Waffenhändler Lai Shu an. Er soll 4 Streubomben lokalisieren, die dem Militär gestohlen wurden. Zunächst verläuft alles nach Plan. Wen spürt die gefährliche Ware auf. Doch bevor er die Bomben mithilfe von Kollegin Kiong heißt sie, unschädlich machen kann, geraten sie in die Hände von fanatischen Terroristen. Es droht eine Katastrophe. Wen und Kiong riskieren alles, ihren Auftrag zu beenden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ja, großspurig wird auf der Verpackung der Blu-ray mit Kampfhubschraubern, riesigen Explosionen, Palmen am Strand und waffentechnisch hoch ausgerüsteten Action-Szenen geworben. Das ist natürlich mal wieder kompletter Quatsch. Wir reden hier von einem $10,000, vielleicht etwas mehr oder weniger teuren Produkt für die chinesische Streaming-Welt. Also nichts von den tollen stilisierten Vorschaubildern gibt es im Film tatsächlich zu sehen. Etwas besser als die ganzen letzten Streifen dieser Kategorie, die es nach Deutschland geschafft haben, ist The Great Arms Robbery allerdings trotzdem. Das liegt zum einen an der überraschenden Abwesenheit jeglichen Humors, was ja wirklich eine Seltenheit ist in diesen Fällen. Hier geht es aber wirklich mal bitter ernst zu. Dafür sorgen auch sogar mal ein paar bekannte Schauspielgesichter, die man sonst auch nicht in solchen filmischen Abgründen zu Gesicht bekommt. Michael Tong durfte zumindest schon mal in Nebenrollen deutlich größerer Filme agieren. Wise Lee, Chi Hung kennt man als Bösewicht aus einigen John Woo-Filmen oder anderen großartigen Hongkong-Filmen wie The Big Heat, Running Out of Time oder den Chinese Ghost Story Sequels. Also das hebt das Niveau des Films dann auch in der Tat schon an, würde ich sagen. Und in der Tat hält sich der Film mit seiner Action auch gar nicht so sehr zurück. Es gibt viele Ballereien und auch ein paar meist digitale Explosionen. Leider findet das fast ausschließlich in runtergerockten Industriekulissen statt. Viele Shots sind unfokussiert und auch das Editing ist zuweilen katastrophal. Ein großes Problem des Films ist auch der Sound, sowohl in der Synchronfassung als auch im Originalton sind die Geräusche der Waffen, die Sounds der Waffen völlig undynamisch. Die Musik geht komplett unter und immer wieder klingt das alles sehr dumpf und mies produziert, weil das ist irgendwie schade, denn die simple Geschichte, die war gar nicht so verkehrt. Mein negativer Höhepunkt des Films war aber dann tatsächlich das Ende, als der Bösewicht in einem Hangar auf ein Flugzeug zuläuft. Dieses aber nicht echt, sondern nur ein verpixeltes, schlechtes, aufgelöstes Foto von einem Flugzeug. Und mehr muss man dann dazu auch nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, diese Filme, die werden in China produziert für Busfahrten auf dem Weg zur Schule oder die U-Bahn-Fahrt zur Arbeit. Keine Ahnung, warum die ausgerechnet in Deutschland sogar auf Blu-ray veröffentlicht werden. Also kann ja mal jemand bei Happy Entertainment nachfragen oder mir gerne eine E-Mail dazu schreiben, aber vielleicht verkauft es sich auch. Gibt ja genug blöde Leute wie, ja, wie meine Wenigkeit, die das dann irgendwie noch ranschaffen. Vor allem, wundert es mich dann eben, wenn dann diese fertigen Produkte dann sich eben auch so gestalten, wie im Fall von The Great Arms Robbery. Also das einzige Lob kann ich da für das Vorhandensein des Wendecovers verteilen und vielleicht noch für die zweckmäßige deutsche Synchronfassung, aber dafür ruckelt das Bild mal wieder. Die Tonspuren sind katastrophal. Dazu gibt es zwar dann den chinesischen Originalton, allerdings komplett ohne Untertitel. Also das ist völlig unbrauchbar. Das ist eine absolute Frechheit. Und auch das Pop-Up-Menü, also kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr, ihr guckt den Film und ruft das Menü auf, was quasi parallel zum Film dann aufgerufen wird. Das war bei mir zumindest auch defekt. Ich habe das aufgerufen und es ließ sich dann nicht wieder schließen, nur über den Umweg, über das komplette Hauptmenü ließ sich das wieder entfernen. Also weiß ich auch nicht. Dazu eben die schon fast als Täuschung zu bezeichnende Werbung für den Film, die selbiger eben auch in keiner Sekunde einhalten kann. Also Finger weg, dem Film gebe ich vielleicht noch 2 Sterne. Den kann man sich mal für 99 Cent oder so ausleihen. Die VÖ bekommt von mir aber lediglich 1,5 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit einem Blindkauf von mir von der Filmbörse. Der Film Wrongful Death wurde rausgebracht von Retrogold 63, habe ich mir auf der Filmbörse gegönnt, weil ich gehört habe, dass das so ein neuer Splatterkracher sein würde. Ich ahnte natürlich schon, dass das wahrscheinlich nicht den Tatsachen entspricht, aber ich wollte mich dann selbst überzeugen. Wie gesagt, es ist ein Film von 2023, den hat bisher kaum jemand gesehen. Das ist auch quasi die Erstveröffentlichung hier. Wurde groß angekündigt als neuer Stern am Horrorhimmel, der die Genregrenzen neu definiert von einem visionären Regisseur. Ihr merkt schon, das kann nur schief gehen. Im Film, wachen der narzisstische Journalist Jake Mills und die, das ist hier original Wortlaut, zickige Sophia McElroy in einem abgeschlossenen Raum ohne Erinnerung auf. In dem sadistischen Spiel eines maskierten Unbekannten müssen sie ihre Sünden beichten und um ihr Leben kämpfen. Ja, und Wrongful Death ist der dritte Spielfilm des deutsch-kroatischen Regisseurs Vjekoslav Katushin, der mit dieser Mischung aus Saw und God's Army ein neues Horror-Franchise ins Leben rufen wollte. So hört man auch, dass Teil 2 bereits in Planung ist. Ich persönlich halte das nicht für eine besonders gute Idee. Aber ja, dabei also sahen eigentlich so die Ankündigungen, Poster und die Standbilder zum Film gar nicht so verkehrt aus. Die Tatsache, dass Eric Roberts und Michael Paré im Cast stehen, allerdings schon, das ist eben schon seit 20 Jahren kein Qualitätsmerkmal mehr, wenn die beiden irgendwo auftauchen, da die beiden eben für ausreichend Geldscheine wirklich in allem mitspielen. Und mit allem meine ich wirklich wahrscheinlich alles außer Pornos. Auf jeden Fall wird uns der Film als neuer Stern im Horrorhimmel verkauft, als Splatterperle, als neues Saw, ein Film, der das Genre neu definiert, visionär, voller Ausnahmetalent. Aber ich halte es hier schon mal ganz kurz, fallt nicht darauf rein, der Film ist schlecht und niemand sollte ihn sehen müssen. Vielleicht mal die 2 positiven Sachen zu Beginn. Der Film sieht tatsächlich nicht so schlimm aus, wie von mir erwartet. Hier wurde zumindest brauchbares Equipment verwendet. Außerdem fand ich es interessant, dass der Film in Wahrheit kein Splatterfilm oder dergleichen ist. Also über diesen Umstand war ich gleichermaßen auch sehr enttäuscht, da bin ich ehrlich. Aber so war ich zumindest gespannt, was der Film uns hier so Schönes erzählen will. Aber das war's dann auch schon. Der Cast ist eine absolute Zumutung. Sämtliche Dialoge klingen wie abgelesen, ohne jegliche emotionale Regung, als hätten die Schauspieler die jeweiligen Drehbuchseiten erst 2 Minuten vor Drehbeginn der jeweiligen Szenen bekommen. Ja, und die Mischung aus Saw, Escape Room und God's Army ist dann im fertigen Produkt auch nur sehr halbgar. Ja, es gibt ein paar Rätsel. Ja, es bekommt auch mal eine Person eine Kehle durchgeschnitten. Und ja, es gibt am Ende auch ein unnatürliches Element. Aber das wird alles größtenteils nur behauptet und fühlt sich nie so an. Schon gar nicht irgendwie homogen oder dynamisch. Im Gegenteil, von den knapp 80 Minuten habe ich mich 75 Minuten komplett gelangweilt. Ein Kammerspiel, das von 2 Amateurschauspielern getragen werden soll, in einer Kulisse, die nach bemalter Tapete aussieht, umschlungen von ein paar außerhalb gedrehten und getrennt voneinander gedrehten Szenen von Eric Roberts und Michael Paré, die da eben ein paar stereotypische Zeilen einsprechen durften. Dazu noch 2 Drohnenshots aus den USA und aus Berlin und fertig ist der Film. Es wird in keiner Sekunde spannend oder gruselig oder gar hart. dann versucht man sogar noch ein paar Meterzeilen in den Film zu bringen. So, die männliche Hauptfigur kennt den Film Saw und erwähnt es auch. Aber ja, generell sind die Motive der Figuren sehr an den Haaren herbeigezogen. Da ist nichts originell, sondern voller platter Stereotypen. So als hätten zwei 15-Jährige sich gerade 5 Horrorfilme reingezogen und anschließend beschlossen, ein Drehbuch zu schreiben, das sich dann wie ein Best-of der eben gesehenen 5 Horrorfilme liest. Aber immerhin wurde an das vermeintliche männliche Wohl gedacht, denn alle 4 im Film sichtbaren Schauspielerinnen sind auch nackt zu sehen. Es gibt sogar eine an Wrong Turn 6 erinnernde, sehr lange lesbische Sexszene. Absolut großartig. Ebenso großartig war auch die Idee, den Film in Kapitel einzuteilen, obwohl der Film weder Zeitsprünge macht noch unchronologisch erzählt ist. Obwohl der Film ziemlich kurz ist, wirkt er unglaublich langatmig. Ich war am Ende schon froh, dass der Film uns im Showdown noch ein paar Twists vorlegt. So hatte ich wenigstens nur etwas zu lachen. Spätestens beim Auftritt von Lucifer, gespielt vom Regisseur höchstpersönlich, sind dann bei mir alle Lichter ausgegangen. Hätte er sich das mal gespart und lieber darauf geachtet, was sein Kameramann da verzapft. So ist die Kamera ziemlich oft unfokussiert, wackelt durchgängig wie leicht betrunken hin und her, dass es irgendwann nur noch nervt. Und wer kam eigentlich auf die Idee, den Film mit einer Art Fischaugenlinse zu drehen? Why? Da passt es, dass auch die Mikrofone oder die Tonabmischung ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Darf eigentlich nicht passieren. Also spart euch bitte den Film. Hier wird weder gegruselt, noch mitgefiebert, noch gesplattert. Wer für viel Geld, aktuell kostet der Film immerhin zwischen 35 und 40 Euro, ein paar nackte Brüste sehen will, okay, go on, aber alle anderen sollten hier passen. Also ich rechne den Leuten an, dass sie ein Genreprojekt auf die Beine stellen wollten und dass der Film etwas besser aussieht als erwartet, aber mehr kann ich hier beileibe echt nicht schön quatschen. Das Label Retrogold 63 hat den Film in mehreren, teilweise mit spektakulären und vielversprechenden Covern ausgestatteten Mediabooks veröffentlicht. Diese sind unterschiedlich nummeriert und limitiert und teilweise auch wattiert, was zu einem Preis von um die 40 Euro geführt hat. Ich sage euch, falls ihr wirklich nach meiner Kritik noch an Wrongful Death interessiert seid, im August kommt der Film auch im günstigeren Keepcase auf den Markt. Ich habe hier das Mediabook Cover A vorliegen, das wattiert ist und mit einem ziemlich freizügigen Cover vom guten alten Rick Melton veredelt wurde. Rick Melton ist ja für viele so eine Art Hassliebe. Viele lieben seine teilweise erotischen Artworks, andere hassen sie, weil sie eben meistens nichts mit dem tatsächlichen Film zu tun haben. Im Mediabook befinden sich dann eine Blu-ray und eine DVD. Die Qualität der Blu-ray geht auch soweit in Ordnung, das Bild ist in Ordnung, der Ton, abgesehen von den Fehlern, die scheinbar bei der Abmischung oder Aufnahme gemacht wurden, auch. Der Film liegt auf Englisch und Deutsch synchronisiert vor. Die Synchronfassung ist eher zweckmäßig. Deutsche Untertitel liegen ebenfalls vor. Als Extras gibt es mehrere Interviews mit den deutschen Beteiligten am Film. Diese wurden per Videotelefonie durchgeführt und sind leidlich unspannend, weil die interviewten Leute, abgesehen vom Regisseur vielleicht, mit dem Film eigentlich wenig am Hut hatten und auch nicht besonders viel Leidenschaft dafür zeigen. Da ist das in gebrochenem Englisch geführte, fast einstündige Interview mit Michael Paré schon interessanter, weil dieser natürlich viel im Laufe seiner Karriere erlebt hat und auch immer sehr redselig unterwegs ist. Kommen wir zum Booklet. Das ist eine einzige Frechheit, kann ich so sagen, wie es ist. Ich würde ja normalerweise fragen, wer für dieses grauenvolle Layout und Design verantwortlich war, aber dankenswerterweise hat man den Autor der Texte und man hat auch dem Designer des Mediabooks jeweils eine ganze Seite im Booklet gewidmet. Allein das finde ich schon frech, weil es einfach überhaupt niemanden interessiert. Aber sich dann auch noch so freiwillig für seine Arbeit zu outen, nun gut. Man findet im Booklet verzerrte Bilder vor, die also falsch in falschen Proportionen dargestellt sind, teilweise mehrfach vorhanden sind. Die sind dann einfach in die Höhe gezogen, so dass keinerlei Proportionen stimmen. Da musste ich auch schon etwas lachen. Auch die Texte sind farblich nicht gut mit den Hintergründen abgestimmt und teilweise einfach nicht leserlich. Aber diese sind ohnehin nicht lesenswert, weil sie nur aus Lobhudeleien bestehen, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen. Da wird der Regisseur plötzlich zum Visionär. Der Film eben, wie ich es schon mehrfach erwähnt habe, definiert irgendwelche Grenzen neu. Das ist halt völlige Kokolores. Dazwischen ein paar ausformulierte Biografien zum Regisseur, zu Eric Roberts und Michael Paré. Also sorry, das muss anders gehen, da muss mehr gehen, vor allem für ein so hochpreisiges Produkt. Der Film Wrongful Death bekommt von mir 1,5 von 5 Sternen, die VÖ. Nach unten hin sehr knappe 2 von 5 Sternen. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Das tun wir mit Rawhead Rex, einem Film, einem irischen Horrorfilm, basierend auf Clive Barker. wurde von Wicked Vision rausgebracht, in einer ziemlich tollen Edition, aber dazu gleich mehr. Erstmal, worum geht's in Rawhead Rex? Tom Garron bricht ein Siegel, das seine Vorfahren wohlweislich über Jahrhunderte nicht angerührt haben. Kurz darauf überfällt die Bewohner des sonst so verschlafenen Städtchens unbeschreibliches Grauen. Rawhead Rex, ein Dämon, der seit Ewigkeiten in der Tiefe der Hölle eingeschlossen war, wütet erbarmungslos in seiner unbändigen Gier nach Blut. Der Historiker Howard Hollenbeck will das Geheimnis ergründen. Der Schlüssel des Terrors liegt in der Dorfkirche. Doch können die Bewohner das Rätsel lösen und die Bestie aus der Urzeit stoppen? Ja, das ist wirklich Rawhead Rex, ein erstaunlich guter Spaß, der in seinen besten Momenten an den atmosphärischen Anfang von American Werewolf in London erinnert. Diese irische Dorfstimmung hier ist mal etwas völlig anderes für einen Horrorfilm. Ja, das ist schon richtig schön gemacht. Ich meine, klar, das Monsterdesign im Film ist billig umgesetzt, aber aus meiner Sicht dennoch ziemlich gelungen, mindestens charmant. Ansonsten sterben Kinder im Film, es gibt Boobies, es gibt ein angenehm hohes Tempo. Das war sowohl bei der Erst- als auch jetzt bei der Zweitsichtung echt eine gelungene Überraschung. Und es handelt sich hier ja um die Adaption einer Kurzgeschichte von Clive Barker aus dem dritten Band der Books of Blood. Ja, also kann man sich ruhig mal angucken. Den Film gibt es natürlich auch schon seit längerer Zeit von Arrow Films aus England. Deshalb kümmern wir uns jetzt mal direkt um die Veröffentlichung von Wicked Vision, also um den deutschen UHD-Release. Den gibt es gleich in mehreren verschiedenen Mediabook-Varianten. Einige der Artworks sind dabei echt ganz genial, das muss man schon sagen. Ich habe mich, falls es euch interessiert, für Cover F entschieden. Hat ein großartiges Artwork, ist mit Spotlack veredelt und kommt wie das gesamte Mediabook wirklich sehr hochwertig verarbeitet rüber. Und das Mediabook hat auch vernünftige Trays, also Diskhalterung bekommen, für mehrere Discs, was ja nicht bei allen Labels irgendwie klappt, wo es mehr als zwei Discs zu verarbeiten gibt. Von daher da schon mal ein kleines Lob, auch wenn es nur ein Detail ist. Die Bildqualität der UHD, die hat mich dabei echt überrascht. Also gemessen daran, um was für eine Produktion es sich bei Rawhead Rex handelt, ist die Qualität schlichtweg umwerfend. Schärfe, Farben, natürliche und authentische Wiedergabe, das ist alles großartig. Verwendet wurde dabei der 4K-Scan vom Original-Kamera-Negativ, der auch schon bei der Arrow-Edition als Grundlage zur Verfügung stand. Aber auch die damalige Blu-ray, die sah auch schon gut aus. Aber die UHD von Wicked Vision, die ist schon noch mal ein ziemliches Upgrade aus meiner Sicht. Hinsichtlich der Tonspuren gibt es deutsche und englische DTS HD Master 2.0 Spuren, aber auch eine 5.1 Tonspur im O-Ton. Die deutsche Synchronfassung des Films ist ebenso gut wie der Klang, also gemessen am Alter des Films. Die Extras hat man fast 1:1 der damaligen Arrow-Edition entnommen, darunter befinden sich viele interessante und längere Interviews mit den Beteiligten. Natürlich gibt es auch einen Audiokommentar und eine Menge Promomaterial wie Trailer. Ein Highlight des Mediabooks ist jedoch für mich das tolle Booklet mit Texten von Christoph N. Kellerbach, der sich eben mit Clive Barkers Vorlage, der Umsetzung der Produktion des Films und dem Dreh auseinandergesetzt hat. Das ist sehr spannend und sehr lesenswert. Toller Bonus der Edition, neben der UHD und Blu-ray liegt auch noch das Soundtrack auf CD bei. Das finde ich immer super. In der Summe muss ich sagen, eine fantastische Edition. Der Film bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen und Rawhead Rex hier in der Mediabook-Edition von Wicked Vision bekommt von mir 5 von 5 Sternen. Und den Abschluss macht heute der japanische Film I, the Executioner. Der wurde von Radiance rausgebracht, einem UK-Boutique-Label, und in dem Film sehen wir zunächst einen Mann, der auf brutale Art und Weise eine Frau ermordet, nachdem er sie gezwungen hat, die Namen von 4 anderen zu schreiben. Und während sich die Morde häufen, untersucht die Polizei die Verbindungen zwischen den Opfern und wie sie mit dem Selbstmord eines kleinen Jungen im selben Gebäude zusammenhängen könnten. Ja, The Executioner, der hat mich doch ziemlich überrascht. Gar nicht mal aufgrund der cineastischen und erzählerischen Qualitäten des Films, sondern vielmehr aufgrund der doch ziemlich freizügigen und expliziten Darstellung von Gewalt und vor allem sexueller Gewalt. Ich hätte da wirklich nicht so einen harten Krimi erwartet, denn der Film ist eben auch schon, wenn ich mal richtig rechne, ich glaube über 60 Jahre alt. Und wie hier auch mit der Farblosigkeit gespielt wird, das ist Schwarz-Weiß-Film, wie mit Licht und Schatten gearbeitet wird und mit wunderbaren Kameraperspektiven, das ist wirklich bemerkenswert. Die Story hat mich leider weniger umgehauen. Es gibt zu viele Figuren, zu denen ich irgendwie, ja, so, nie so recht so eine Bindung aufbauen konnte. Der Film hat auch ein seltsames, selten passendes Tempo, und so auch Handlungsentwicklungen, die mich irgendwann nicht mehr so richtig, ja, nicht mehr so richtig abgeholt haben. Und das war dann so, dass der Film eben dann doch vor allem aufgrund seiner inszenatorischen Qualitäten und der unerwarteten Härte in Erinnerung geblieben ist bei mir. Hab nur mal nachgeguckt, der Film ist von 1968. Auf jeden Fall ist der japanische Film von Kato Tai beim UK-Boutique-Label Radiance als Blu-ray aufgelegt worden. Die Edition hat ein schönes Covermotiv, versehen mit dem markanten japanischen Obi-Streifen, der sich auch abnehmen lässt. Kennt man zum Beispiel auch von japanischen CD-Auflagen, Musik-CD-Auflagen oder Vinyl-Auflagen. Es liegt ein Wendecover auch noch vor mit einem alternativen Artwork. Das passt auf jeden Fall schon mal. Der Film selbst ist ja monochrom gehalten, deshalb ist gerade ja bei einer solchen Blu-ray eine gute Differenzierung auch wichtig, finde ich, zwischen den Schwarz- und Weißtönen und dem, was dazwischen ist. Und das ist der Scheibe eigentlich auch weitestgehend gut gelungen. Also der Gesamteindruck ist auf jeden Fall mehr als solide. Allerdings verschluckt das Schwarz in manchen Szenen eben schon ein paar Details und in anderen liegt dann wieder eine kurzzeitige Überbelichtung vor. Das stört aber beides nur unwesentlich. Dafür ist der Transfer ziemlich clean und zeigt nur wenig Schmutzrückstände. Als Tonspur liegt der japanische Originalton mit englischen Untertiteln vor. Und ja, letztendlich zweckmäßig. Ist schon ziemlich alt, das hört man auf jeden Fall auch. Aber dafür gibt's zwei coole Extras. Zum einen ein Video-Essay von Experte Tom Mess und einem längeren Beitrag über Regisseur Kato Tai. Allerdings besprochen von Battle Royale-Regisseur Fukusaku Kenta. Oder heißt es Fukusaku? Ja. Belassen wir es mal dabei, ne? Also ich bin immer noch nicht, war zwar in Japan, aber ich kann immer noch nicht alle Silben so gut zusammenreimen, wie es vielleicht müsste. Naja, auf jeden Fall in der Erstauflage dieser Radiance Edition liegt auch noch ein Booklet bei mit Texten von Tony Raines und von Yoshio Shirai. Also kann man letztendlich nicht meckern. Ist jetzt aber auch ein ziemlich spezieller Film in der Summe. Das dürfte jetzt nicht für jeden von euch was sein. Das war auch für mich jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt die Bewusstseinserweiterung. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen und die VÖ von Radiance bekommt von mir auch 3 von 5 Sternen. Ja, und das soll es für heute auch schon gewesen sein mit Recent Scares Volume 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt bitte, ich habe jetzt zum Ende hin ein bisschen sehr viel heute geredet und irgendwann kriegt man dann so ein bisschen den Sprachkasper. Also falls jetzt die letzten Filme nicht mehr so ganz rund liefen, bitte ich das zu entschuldigen. Ansonsten, wie gesagt, besprechen wir demnächst noch die James Cameron-Filme und die nächste Folge generell ist dann auch schon in Aussicht. Hier stapeln sich schon wieder, ja, gefühlt minütlich neue Filme an. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für eure Unterstützung und wünsche viel Spaß beim Shoppen. Gebt mir gerne euer Feedback, was ihr euch gekauft habt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Chris.
They're coming to get you, Barbara.